Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Es ist wieder einmal Sonntag. Es ist wieder einmal Zeit für Sanft und sorgfältig. Es ist wieder einmal Zeit, dass Sie Ihre Lauscher putzen da draußen. Es ist wieder einmal Zeit, dass Jan Böhmermann sich irgendwas zu essen im Mund steckt. Und ich auch. Hier ist Sanft und sorgfältig, die gute Laune-Sendung am Sonntag.
Hallo. Hey, hey Leute, es ist der 18. Januar und Freitag ist Dschungelcamp losgegangen. Oh. Wir wissen, was in der... Wir verlieren kein einziges Wort über den Anschlag von hier aus von Paris. Überhaupt nicht. Machen wir nicht, ne?
Nö.
Das soll nicht Thema sein, weil es ist Sonntagnachmittag. Wir wollen ein bisschen gut gelaunt hier Sie in den Abend begleiten. Ich kann aber direkt vielleicht eine kleine Hiobsbotschaft zu Beginn. Schlechte Nachrichten. Ich habe atopischen Hautausschlag. Habe ich heute beim Arzt gelernt.
Atopischen?
Atopischer, das ist ein Begleitphänomen von Allergikern. Das ist ein Hautausschlag, der so mit Schleimhaut-Dings zu tun hat. Und ich habe an meiner rechten Hüfte, wenn ich an mir runterschaue und das T-Shirt lüfte, ist einfach so leichter Hautausschlag. Da muss ich ein bisschen Creme Cortison draufschmieren, dann ist das wieder weg. Nur mal eben so ganz kurz, damit Sie wissen, auch wir sind nicht ganz unfehlbar. Jetzt habe ich gerade schon aufgestoßen. Tut mir leid. Ich esse heute warme Laugenstange mit salziger belgischer Butter.
Ja, das passt so gut zu meinem, was ich gerade esse. Ich esse ein neues Produkt aus dem Hause Lorenz. Und zwar Saltlets. Meisterhaft gebacken. Laugencracker. Mit Meersalz.
Und weißt du was? Das ist ja super lecker.
Super lecker. Aber gestern Abend, war ich zu Hause, hab Fernsehen geguckt und hab eine Tüte Kartoffelchips aufgemacht und hab dann die in Butter getunkt. Immer so in so Butter rein. Und weißt du was?
Weil die einfach nicht fertig genug waren.
Die waren nicht fertig genug. Das sind fortgeschrittene Spielregeln der Dekadenz. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Sendung. Dekadenz für Proleten und Leute wie uns, die einfach auch keinen Stil haben und sich das auch nicht mehr in diesem Leben aneignen werden.
Genau. Und das ist zum einen natürlich die kulinarische Dekadenz. Sie haben öfter schon mitbekommen in dieser Sendung. Wir haben einen sehr erlesenen Snack-Geschmack und ich kann dir direkt eine neue Neuheit aus dem Hause Böhmermann verraten.
Oh ja,
was bei mir zu Hause jetzt gerne oft gesnackt wird in letzter Zeit. Ich habe mir von, ich weiß nicht, wie heißt diese Firma, ich habe mir Popcorn gekauft, wo man einfach Popcorn für die Pfanne, nicht diese Mikrowellendinger oder sowas, sondern richtig handgemachtes Popcorn und man nimmt einfach so ein Viertelstück Butter, so keine Ahnung, irgendwie 75 Gramm Butter und macht da schön 7-8 Löffel Zucker rein, das lässt man schön karamellisieren, in diesen mega heiße Zucker-Butter-Gemisch kommt dann, der ganze Boden wird bedeckt mit Popcornkörnern, dann wartet man 30 Sekunden, dann ploppen die alle auf und das ist so ganz schöne karamellisierte Popcorn-Dinger,
aber
wie im Kino,
da musst du
mega
doch,
lecker.
Da musst du doch auf der, wie heißt das nochmal, auf der Pfanne so ein Ding drauf haben, damit das nicht hochfliegt, das Popcorn, ne?
Deckel, genau.
Heißt das, genau.
Deckel. Meine Pfannen haben Deckel. Ich habe Küchengeräte, mein Lieber. Da wird Horst Lichter und Johann Lava werden dann blass von Neid. Ich habe alle Küchengeräte, die es gibt. Und in diesem Jahr möchte ich mehr frittieren. Das habe ich schon mir vorgenommen. Und ich habe ein Buch geschenkt bekommen, kürzlich im Rahmen eines Interviewtages von einer begeisterten Journalistin, die auch übrigens bei Fritz als Moderatorin arbeitet. Liebe Grüße. Und zwar Frittieren mit Biskin. Und ich möchte heute im Rahmen dieser Sendung auch gerne aus diesem Buch ein bisschen die schönsten Rezepte. Ist ein Buch aus dem Jahr 1980. Die schönsten Rezepte Frittieren mit Biskin. Da gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel frittiertes Ei oder Avocado Surprise. Mm. Und was ist wohl die Überraschung bei Avocado Surprise? Ich kann es vielleicht schon mal vorab verraten. Sie wurde frittiert, die Avocado.
Das ist, aber dann irgendwie ist der Überraschungseffekt ja weg, weil jeder weiß, es geht ums Frittieren und dann, naja. Sag mal, wie ist denn das, wenn man sich die Kartoffelchips nochmal warm machen will und nochmal in die Fritteuse schmeißt? Ist das lecker?
Ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen.
Kannst du das mal machen? Du hast doch eine Fritteuse jetzt.
Nee, hab eine Fritteuse nicht. Ich habe einen Topf, wo man heißes Fett reintun kann mit so einem Korb für Frittiergut, was man dann da raushebt. Das habe ich wohl. Ein Korbeinsatz für meinen Kochtopf. Weil eine Fritteuse, machen wir mal nichts vor, ist ein unnützes Gerät wie Raclette. Das braucht man einmal im Jahr. Man sollte einfach in Töpfen frittieren. Das haben unsere Großmütter auch gemacht. Da braucht man keine extra Fritteuse für. Ein Frittierthermometer braucht man, Fettthermometer, wichtig. Ja. 180 Grad.
Wirklich?
Heißer sollte es nicht sein, kälter aber auch nicht, weil sonst saugt sich das Frittiergut mit Fett voll.
Das würde mich jetzt mal interessieren. Du hast also sozusagen einen Topf, der wie eine Fritteuse funktioniert.
Das ist ein Topf, da tust du Fett rein und in dieses...
Das ist ein x-beliebiger Topf.
Ein x-beliebiger Topf ist ein ganz normaler Kochtopf. Normale Größe kannst du auch Spaghetti drin kochen. Da kommen dann so 6-7 Pakete Biskin rein. Gold, gerne Biskin Gold.
Und dann auf Geld. 10 den Schalter hier, den heiß.
Nee, den Schalter bei meinem Herd ist es 6. Und das darfst du auch nicht heißer machen, wenn das Fett zu heiß wird. Verbrennt das sofort, das Zeug. Wenn es zu kalt ist, wird es labberig. Also das Geheimnis beim Frittieren ist die richtige Temperatur des Fetts. Und, Deswegen muss man sich, sollte man sich, wenn man schon keine, wenn man keine Fritteuse hat, sollte man sich ein Frittier- oder ein Fettthermometer kaufen.
Ich hatte letztes Jahr so ein Bratenthermometer. Ich hatte einen ganz schlimmen Unfall. Das kann ich gleich mal erzählen für alle, die zu Hause selber rum experimentieren wollen. Ich habe nämlich daumendick die Pfanne voll gemacht mit Öl und habe dann schön also ich habe so eine richtige Gusseiser, ne, und habe dann auf 10 gemacht, also das ist richtig anfängt
nicht
zu brennen.
Gut, nein.
Und dann habe ich aus dem Tiefkühlfach die Pommesgurke, die eigentlich für den Ofen waren, habe die aber da in die Pfanne geschmissen und das hat gespritzt, das war eine richtige Explosion und dann ist ein Fetttropfen auf meinen Fuß gespritzt, aber ich hatte eine Socke an. Durch die Socke durch war trotzdem, hat das, also das ist immer noch zu sehen, das war ein 5-Mark-Stück große Wunde, die dann irgendwann schorfig wurde und die ich dann abgepult habe und jetzt bei eBay verkaufe.
Und somit herzlich willkommen nochmal am Sonntagnachmittag Ihrer appetitlichen Sendung zu Kaffee, Tee und Kuchen. Sanft und sorgfältig mit Olli Borke-Schulz und Jan Frittiermeister Böhmermann.
Kennst du das auch, wenn du eine Wunde hast und die Borke, die Kruste, die da drauf kommt, der Schorf, ist so dick und so groß wie diese Münzen von Katjes, also Lakritzmünzen?
Nee, kenne ich nicht.
Nein, so
große Wunden habe ich nie gehabt, weil ich versuche, die Versicherung, meine Krankenversicherung nicht zu sehr zu belasten und der Allgemeinheit diesbezüglich nicht zu Last zu fallen. Ich lebe sehr vorsichtig. Ich habe auch keine Hobbys, bei denen man sich verletzen kann.
Du klingst auf alle Fälle relativ aufgeräumt, muss ich sagen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du gerade vom Urlaub zurückkommst, oder?
Ich war im Urlaub wunderschön, ganz toll. Ich war schön in Kitzbühel mit der ganzen Familie. Also es ist bei mir ein bisschen schwierig. Wir mussten uns aus beziehungstechnischen Gründen in mehreren Hotels. Aber die Kinder waren, also letztlich, ich war zum ersten Mal, ich glaube seit 4 Jahren, mit allen Kindern gemeinsam im Urlaub. War wunderschön, wunderschön. Ich habe erst überlegt, Ski zu fahren, aber dann haben wir uns dann doch auf die Hütte gesetzt und haben so ein bisschen DJ Ötzi gehört und Germknödel gegessen. War ganz toll, war ein toller Urlaub, Winterurlaub Anfang des Jahres, war mega schön.
Ich finde das ja immer ein bisschen bedenklich bei diesen ganzen Skifahrern. Ich bin auch öfter schon mal im Skiurlaub gewesen und dann sitzen die da oben, knallen sich 2, 3 Jagertee in den Kopf oder Jagertee heißt er genau und dann noch Glühwein mit Schuss und dann nochmal runter die Piste, keine Kontrolle mehr haben, Penis noch aus der Hose hängen, weil man das vergessen hat wieder einzupacken auf der Almhütte und irgendwie Brille schief auf, nur noch ein Stock, vielleicht nur noch ein Skier und alles andere und man fahren, knüppeln die da die Piste runter, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich bin da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen auch der Spirit verloren gegangen ist. Das ist auch mir zu sehr in so eine Eventkultur gegangen.
Ich glaube, also Saufen ist, glaube ich, gehört immer schon zum Skifahren dazu. Ich finde ja, Snowboarder, ne? Also das ist eine Modeerscheinung der letzten 20 Jahre. Snowboarder kann man an dieser Stelle mal ganz offen sagen. Niemand mag Snowboarder. Snowboarder können nicht mit Schleppliften fahren, sind völlig hilflos da, machen die Piste kaputt
ja
und werden von allen gehasst.
Von allen, genau, zum Beispiel Edward Snowboard, kennst du den? Der Verräter, der die ganzen Tricks verraten hat von den ganzen Edward Snowboard, der darf jetzt zum Beispiel nicht mehr auf die Piste, ne?
Genau. Aber auch nur deswegen, weil er Snowboarder ist. Nee, Snowboarder werden von mir eigentlich gemieden oder ich schneide den Weg ab, weil Snowboarder wirklich will keiner. Snowboarder sind wirklich furchtbare Typen.
Ja, aber weißt du was? Heute reden wir ja auch mal über positive Sachen. Heute reden wir darüber, wie Sie zu Hause aus einfachen Mitteln irgendwas ganz Tolles basteln können und sich das Gefühl eines dekadenten Lebensstils aneignen können. Das und vieles mehr heute in fortgeschrittene Spielregeln der Dekadenz mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik.
Oh, dekadente Musik, ich höre gerade, das ist dekadente Musik von...
Was ist denn dekadente Musik?
U2, Sunday Bloody Sunday kommt jetzt bei Radio 1 und bei allen anderen Stationen läuft irgendwas von Nicki Minaj.
Okay. Hey, da sind wir wieder zurück heute am Sonntag, den 18.01. Hola. Jan?
Ja?
Sag mal, du warst jetzt im Urlaub, du bist total aufgeräumt und ich habe den Urlaub noch vor mir. Ich bin total durch den Wind.
Ist das heute die letzte Sendung, die wir quasi in unmittelbarer Nähe zueinander aufnehmen? Und bist du nächste Woche dann wirklich auch am anderen Ende?
Nächste Woche bin ich noch hier und die Woche darauf bin ich in einem exotischen Gebiet, wo es aber auch ein Radiostudio gibt. Und da bin ich mal gespannt, ob das klappt oder ob du mal alleine moderieren musst. Hatte ich übrigens auch schon gehabt, dass ich dich, weißt du ja, ne?
Ja, aber wir haben das noch niemals gehabt, dass einer von uns wirklich völlig alleine war. Ich war zwar mal, als ich auf den niederländischen Antillen war ich mal, ich sag mal, kurzzeitig weg, aber ich war trotzdem immer Teil der Sendung, auch nur per Telefon manchmal. Aber dass einer alleine moderieren musste, hatten wir noch nie in 3 Jahren.
Du fährst immer in so martialische Urlaubsgebiete. Du warst an den Antillen, du warst Berchtesgaden, du bist irgendwie...
Nee, nicht Berchtesgaden, Kitzbühel.
Ach, Kitzbühel, ja, stimmt.
Berchtesgaden war der letzte Ort vor der Grenze, dann sind wir darüber, über den... Aber es, also es war, also das war auf jeden Fall.
Also du bist immer an traditionell, sagen wir, an historisch belasteten Orten ganz oft.
Vorbeigefahren zumindest. Ja, Berchtesgaden, da sind wir vorbeigefahren. Wunderschöner Ort. Die haben von Hitler nichts gewusst, obwohl er, glaube ich, 4 Jahre seiner kompletten Regentschaft da oben auf dem Berg gesessen hat. Der war so ein bisschen so wie das Ortsmaskottchen, aber hatte eigentlich mit den Einheimischen nichts zu tun. Die meisten waren auch ganz stramme Kommunisten in Berchtesgaden, die wirklich im krassen, also innerlichen Widerstand zu Hitler standen, aber das auch erst nach dem Krieg sich getraut haben zu sagen, dass sie immer gegen Hitler waren. Einige haben zum Schutz ihrer Familien SS-Uniform getragen und Hitler bewacht, aber sie waren immer stramme Gegner des NS-Regimes.
Sie haben auf alle Fälle nachts, wenn sie im Bett lagen, gezweifelt, ob das jetzt alles...
Man hat gezweifelt, aber man, weil tagsüber hat man da lieber nur hinter vorgehaltenem Hitlergruß drüber geredet, dass es der Führer eventuell auch nicht alles richtig gemacht hat. Aber der hat sich da schön eingerichtet in Berchtesgaden. Er hat da so einen ganzen Berg gemietet oder ich glaube vom Volk dann über einmal kurz unter den Nagel gerissen. Und die Amis haben ja, das habe ich dann erfahren.
Die haben gesprengt.
Die haben immer gedacht, dass der Führer sich verbunkert hat irgendwie in so einer Alpenfestung. War aber Quatsch. Der war einfach nur in so einer Holzhütte da oben, hat dann da relativ spartanisch, obwohl das stimmt nicht. Der hat sich dann sein altes Ferienhaus abgerissen und hat quasi ein neues Ferienhaus im Führerstyle bauen lassen, selbst entworfen. Und alle Architekten des Reiches haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil das so eine Katastrophe war architektonisch. Und Hitler wollte ein 32 Quadratmeter großes versenkbares Panoramafenster in seinem Berghof haben.
Wirklich?
Und hat das dann da eingebaut. Ja, der konnte quasi das Fenster versenken im Boden, fuhr dann so runter. 32 Quadratmeter, also 4 mal 8 Meter. Und das hat ihm Albert Speer dann dahingesetzt. Und da konnte er da stehen und wenn's ja trotzdem, aber war letztlich ein großes ja. Ferienhaus. Also
trotzdem
war total unpraktisch.
Finde ich irgendwie, was Brösel da gemacht hat, dass er sein Wohnzimmer fluten kann, was ich erzählt habe. Das finde ich irgendwie hat mehr Stil. Bullaugen einbauen ins Wohnzimmer.
Haben wir das jemals schon vorgelesen? Das ist eine, warte mal, ganz kurz.
Ja,
also haben wir das schon mal vorgelesen eigentlich?
Das ist bestimmt schon eineinhalb
Am
Jahre.
Am 18.10.2014, ich habe hier die Mail, pass mal auf, ich lese mal ganz kurz vor. Mike Häusler. Moin Olli. Da ich eure sonntägliche Sendung mit Jan seit der ersten Stunde verfolge und immer wieder die Frage aufkam, ob Brösel in Klammern Röttger Feldmann sein Wohnzimmer denn flutbar wäre oder nicht, schrieb ich ihm gestern einfach eine Mail dazu und bekam heute prompt eine Antwort von seiner Frau. Originalmail von ihm. Moin moin, lieber Brösel. Seit längerer Zeit gibt es das Gerücht, ja fast schon den modernen Mythos, dass du nach Belieben dein Wohnzimmer fluten kannst. Ist das wirklich nur ein Gerücht, Mythos oder wirklich möglich? Über eine Antwort darauf würde ich deinerseits und auch die Moderatoren der sonntäglichen Radio 1 Sendung sanft und sorgfältig, Olli Schulz und Jan Böhmermann, wir würden sich sicherlich sehr freuen. Beste Grüße aus Berlin, der Mike. Und jetzt kommt die Antwort von der Frau von Brösel. Moin moin, lieber Mike. Ja, das ist möglich und kein Gerücht. Liebe Grüße, Petra Feldmann, Frau von Röttger Feldmann alias Brösel, es stimmt also.
Es ist ein Knaller. Und weißt du was, das wäre mal mein kleiner Wunsch, ne? Wenn Brösel mich einladen würde und mit mir mal in seinem Wohnzimmer rumschwimmen würde. Ganz ehrlich, würde ich total super finden. Ich finde das wirklich cool. Ich finde, das ist ein fortgeschrittenes Spielregeln der Dekadenz.
Das wirklich. Ist Dekadenz für Proleten.
Und ich finde das total super. Weißt du, was ich gestern Abend Dekadentes gemacht habe?
Nee, was denn?
Ich habe mein Häagen-Dazs-Eis gekauft, und zwar Pralines, Pralines in Cream, das ist mein absolutes Lieblings, also Eis von Häagen-Dazs. Also egal, es gibt natürlich auch Ben & Jerry, es gibt Langnese, es gibt all die ganze Scheiße da draußen. Aber ich habe mir Pralines in Cream gekauft, und da habe ich das auf den Wohnzimmertisch gestellt, habe gewartet, bis es total geschmolzen war, und habe es dann getrunken. Wie so ein Shake, in einem Schluck ausgetrunken.
Das ist auch... Ja. Dekadenz für Proleten, ja.
Ja, absolut. Und habe ich das getrunken und habe mir dabei nochmal McQuaid der Wolf angeguckt. Das ist ein Film mit Chuck Norris von 1982. Auch sein Gegenspieler in dem Film ist Keith Carradine. Und es ist einer der besten...
Keith oder David Carradine?
Ich glaube Keith Carradine. Ich bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber einer von den Carradine-Brüdern. Der eine hat sich ja beim Unanieren erwürgt, der andere wirkt andere beim Unanieren. Keine Ahnung, auf alle Fälle ist eine unangenehme Geschichte gewesen bei den Carradines. Aber das ist jetzt auch nicht unser Ding, sondern da gibt es diese eine Szene, wo sie dann ihn bewusstlos machen und dann buddeln sie mit dem Bagger ein riesiges Loch auf so und dann schmeißen sie ihn in seinen Wagen und schieben den Wagen in die Kuhle und buddeln das wieder zu. Und dann ist er unter der Erde mit seinem Wagen und erstickt. Er wacht aber rechtzeitig wieder auf und merkt, er ist hoffnungslos verloren mit seinem Wagen gefangen unter der Erde und weiß nicht, was er machen soll. Weißt du, was er macht? Er greift hinter den Sitz und macht ein Bier auf. Das ist das Geilste. Er macht sich ein Bier auf, trinkt das Bier auf Ex aus, dann startet er den Motor vom Wagen und fährt aus der Erde wieder raus. Das fand ich damals schon als Kind die sensationellste Szene. Und dann springt der Wagen wie Flipper, wenn er aus dem Wasser rausspringt. So, ne? Springt der Wagen so raus und er ist wieder da und macht sie alle fertig. Das ist eine sensationelle Szene. McQuaid der Wolf, bester Chuck Norris-Film aller Zeiten. Wollen wir bald mal die großen 5 Chuck Norris Filme machen?
Da bin ich leider nicht, überhaupt nicht bewandert drin.
Das ist so ein bisschen schade, Jan, dass du so gut bürgerlich aufgewachsen bist und bei uns zu Hause gab es jeden Abend irgendwie hier aufgetautes Eis zum Trinken, genau. Und es gab immer mal, ich kenne sie alle, Cusack der Schweigsame, McQuaid der Wolf, Missing in Action 1 bis 3, die ganzen guten Filme, Invasion USA, hast du alle nicht gesehen, ne?
Nee, natürlich habe ich ihn nicht gesehen. Ich bin da auch fast zehn Jahre jünger als du. Das muss man vielleicht mal dazu sagen.
Aber oder 9 Jahre. Welches ist denn dein großer so B-Movie oder Action-Held? So, also ich sag mal ein paar. Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal,
Chuck Norris. Ich habe die Zeit tatsächlich verpasst. Also die Cynthia Zeit der
Rostock,
großen Action. Nee, alles so Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre, da war ich leider noch Gemüse und habe mich da gar nicht für interessiert. Und später, es ging erst so mit MacGyver los. Also wenn das zählt, so ein kleines bisschen Richard Dean Anderson, das habe ich natürlich sehr, sehr gerne geguckt. Aber war natürlich kein Filmheld.
Das
hat mir einen MacGyver-Film gegeben.
Wenn wir beide eine Beziehung hätten, ne? Das wäre eine Sache, wo wenn wir uns so lösen wollen würden voneinander und ich müsste mir so negative Sachen über dich, also so, du kennst das ja selber, man trennt sich, man ist verletzt, aber man weiß, es wird nicht mehr gut und versucht den anderen im Kopf richtig schlecht zu machen. Und dann würde ich, wenn ich dich versuchen würde, schlecht zu machen, würde ich sagen, der kannte noch nicht mehr die ganzen alten Filme mit Steven Seagal. Würde ich denn so denken für mich. Also um mich von dir zu lösen.
Aber ist das wirklich ein Trennungsgrund? Was bist du denn für ein Soziopath, wenn das ein Trennungsgrund ist?
Nee, ist es auch nicht. Das ist das Schlimmste. Pärchen, denn ich habe einen Kumpel auch in Hamburg, der hat gefragt, warum hast du dich getrennt von deiner Freundin? Weil die immer eine scheiß Mucke gehört. Ich meine, das ist... Aber ja, scheiß so Mucke, halt. Wir müssen schon wieder Musik machen.
Ich würde ganz kurz nochmal vielleicht ankündigen, dass ich heute nochmal über den Stand des deutschen Feminismus und der deutschen Emanzipation der deutschen Frau sprechen möchte. Gerade wo jetzt der Bachelor angefangen hat, ich glaube am Mittwoch.
Eine der stärksten Sendungen die sich stark macht für die deutsche, für die
Bärenstark. Ich finde das, das sind quasi Frauen, die sich ein kleines bisschen zu schade für Prostitution sind, aber eigentlich letztlich nichts dagegen haben, sobald eine RTL-Kamera läuft, sich da quasi zur Meganudde zu machen. Es ist letztlich, also seit ich den Bachelor wieder gucke, parke ich auch wieder auf Frauenparkplätzen und zwar ohne Scham, weil ich mir denke, also Ladies, also wenn das jetzt wirklich, wenn da ihr nicht auf die Straße geht oder wenigstens Femen-mäßig irgendwie mit bemalten Brüsten auf Altare springt, dann, ehrlich gesagt, dann können wir auch wieder wie 1950 machen. Dann ist alles egal.
Es ist ja auch immer nur ein kleiner Teil der Frauen. Jetzt spielen wir aber einen Song, der genau all die anderen Street Girls da draußen, die trotzdem hot sind und so. Hier ist Jenny von The Block. Also
J-Lo.
J-Lo.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Sanft und sorgfältig. 18. Januar, es ist schon wieder 18. Januar, schon die dritte Sendung in diesem Jahr, as time goes by. Willkommen zurück zur zweiten halben Stunde mit Olli Schulz und Jens Böhnermann. Olli,
hallo,
sag mal, kennst du diese Szene in dem Film Kein Pardon von 1993 mit Harpe Kerkeling, wo Harpe Kerkeling, der frisch beim Fernsehen angefangen hat in seiner Rolle als Peter Schlönzke, dem alten Fernsehstar, gespielt von Heinz Schenk, seine Rolle heißt Heinz Wäscher, sie sich auf dem Flur begegnen und sich beide erkennen, aber nicht wissen, wie sie einander begrüßen sollen und so ein einminütiges Aufeinanderzulaufen dieser beiden Protagonisten entsteht und man ihre Gedanken hört und sie nicht genau wissen, was sie sagen sollen und am Ende diese megamäßig awkward Begrüßungsszene, wo nichts Halbes und nichts Ganzes bei rauskommt. Kennst du diese Szene?
Ich liebe den ganzen Film, ich kenne natürlich die Szene. Und wie sie dann aufeinandertreffen und genau in dem Augenblick beide so irgendwie nur so kurz zucken und so, hallo! Und dann
sensationell. Und dann vorbeilaufen und es ist nichts Vernünftiges bei rauskommt. Eine ganz tolle Szene und in dieser Woche ist mir das auch passiert. Ich war am...
Aber Heinz Wäscher, beziehungsweise Heinz Schenk ist tot.
Der ist tot und ich glaube, Harpe Kerkeling auch. Nee, der ist nicht tot. Der ist nur, glaube ich, der hat eine. Der ist quasi, befindet sich im Würgegriff eines Seidenschals. Ich habe ihn kürzlich gesehen, anlässlich seines, ich glaube, 40. oder 50. Geburtstages. Mhm. Und das, was von Harpe Kerkeling momentan am meisten heraussticht, ist sein Seidenschal, den er sich so, ich bin ein großer deutscher Humorist, mäßig umgeworfen hat. Das Problem ist, bei Harpe Kerkeling geht jetzt bestimmt noch, wenn alles gut läuft, 40 Jahre so weiter, weil dessen Lebenswerk einfach in einem sehr frühen Stadium seines Lebens bereits abgeschlossen war letztlich. Also sein humoristisches Lebenswerk hat er mit 40 schon komplett in Perfektion hinter sich und jetzt kann er die nächsten 40 Jahre schön die Füße hochlegen, beziehungsweise den Schal um und die Früchte seiner Arbeit genießen, ist eigentlich ganz geil.
Ich glaube aber, der macht nicht mehr so viel. Ich habe ein Interview gelesen mit ihm vor noch gar nicht allzu langer Zeit, wo er meinte, mit 50 ist Schluss. Dass er dass er nichts mehr machen will, keine eigene Sendung mehr.
Und das würde erklären, wir haben ihn versucht einzuladen für die Sendung, aber er will nicht kommen. Und Helene Fischer hat uns auch abgesagt, und zwar mit der Begründung, dass sie für das Format nicht zur Verfügung steht, sagt das Management. Also quasi es gibt Leute, die sagen aus Höflichkeit ab und sagen dann sowas wie, ich habe keine Zeit oder habe ein anderes Projekt. Aber Helene Fischer hat abgesagt mit der Begründung, sie steht für das Format nicht zur Verfügung. Und ich glaube, wir sind das einzige Format, für das Helene Fischer nicht zur Verfügung steht.
Könntest du dem Management, von Helene Fischer zurückschreiben, dass Oliver Schulz für Helene Fischer immer zur Verfügung stehen würde?
Werde ich ausrichten, ja.
Aber jetzt erzähl doch mal ganz kurz die Geschichte.
Also pass auf, ich war am Donnerstagmorgen war ich beim Arzt, weil ich für die Sendung, meine Sendung geht jetzt los im Februar und da muss man, wenn man so eine Strecke vor sich hat, muss man immer zum Arzt gehen für eine Ausfallversicherung und sich durchchecken lassen, ob man nicht irgendwie versehentlich drei Eier hat oder eine vierte Brustwarze unter der Zunge. Mhm. Und das ist aber alles in Ordnung, bis auf einen atopischen Hautausschlag, den ich aufgrund meines Heuschnupfens wohl immer noch leicht, aber der ist nicht schlimm, ist nicht unansehnlich oder so. Und
wir haben uns schon alles in Ordnung gemacht.
Kerngesund. Ich bin kerngesund, Olli, wirklich, ich bin kerngesund. Und dann sitze ich da, es war morgens um 9 oder so, was sitze ich in dem Wartezimmer, mega langer Gang, ich sitze da mit einem Plastikbecher meines handwarmen Urins, ich muss in den Becher pinkeln, sitze dann da im Badezimmer morgens völlig verpennt im Kapuzenpulli, voll am Stinken, weil ich nicht geduscht habe. Und dann irgendwie ein Plastikbecher mit Pisse drin und meinem Namen drauf und guck dann den Flur entlang und aus dem Behandlungszimmer tritt in dem Moment Harald Schmidt.
Harald Schmidt,
wir haben es bestimmt 2 Jahre nicht gesehen und es war tatsächlich, und dann aber haben wir also beide einen kurzen Moment gebraucht, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, um zu realisieren, wer da gerade sitzt im Badezimmer, und wir waren die einzigen beiden und dann ließ es sich nicht vermeiden, eben, er kam dann auf mich zu und ich bin auch aufgestanden. Es gab einen ehrlichen Begrüßungsmoment, das war ein bisschen unangenehm.
Aber wieso das unangenehm, weil ihr euch nicht mehr mögt? Weil du
aber weil wir uns ewig nicht gesehen haben und weil es schon, ich sag mal, natürlich bei mir auf eine Art eine große, ehrlich gemeinte Bewunderung gibt, verbunden mit der Frage, was er denn jetzt eigentlich macht und warum er denn nicht mehr irgendwas Cooles macht oder so. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist auch schon sowas gibt wie so ein
Verachtung dir gegenüber.
Genaues, ja, das so zum einen, aber auch ein relativ genaues Beobachten dessen, was ich so mache. Und dann eben manchmal auch so gewisse Überschneidungen. Und ich glaube, das war dann. Und dann haben wir nett unterhalten, das war alles dann am Ende doch ganz nett, aber trotzdem waren das interessante 30 Sekunden, wo wir dann irgendwie unerwartetes Aufeinandertreffen mit Pissebecher in der Hand. Fand ich eigentlich ganz schön. War ein schönes emotionales Highlight meiner Woche.
Ach, das ist schön, ne? Du hast ja auch so ein bisschen deine Karriere da begonnen bei der Harald Schmidt Show, kann man so sagen.
Ja, genau.
Ne?
Und letztlich ist es natürlich auch ein großer Inspirationsfaktor, genau wie deiner eben. Du hast ja auch Leute, die du bewunderst in deinem Musiker.
Ich habe nicht einen.
Würdest du öffentlich sagen, Bernd Begemann bewunderst du nicht? Sag mal.
Was ich mache, Jan, ist eine völlig neue Nummer, die noch vorher keiner gebracht hat. Das, was ich habe ich mir komplett neu ausgedacht alles. Da gibt's keinen, auch nur ansatzweise. Chaplin lasse ich gelten. Charlie Chaplin. Aber ansonsten, der hat so versucht, in meinem Style so zu arbeiten. Ansonsten, finde ich, gibt es keinen, der auch nur ansatzweise sowas Ähnliches macht.
Ja.
Ich sag's mal, ja, mit Hausmarke, Hausmarke von Fanta 4, Hausmarke, DJ Hausmarke.
DJ Hausmarke.
Hausmarke, Michi Beck und ich saßen zusammen im Wartezimmer in Kreuzberg beim Arzt. Mhm. Und er hat mich nicht erkannt. Ist nichts passiert.
Keine Pointe.
Das ist aber auch schon 4 Jahre her. Das ist jetzt meine große Arztstory.
Ja, aber weißt du, das Schöne ist, hatte sowas Tröstliches, diese ganze Begegnung. Egal, in welchem Stadium seiner Fernsehkarriere man sich befindet. Egal, was man bereits hinter sich hat, was man noch vor sich hat. Letztlich, am Ende trifft man sich irgendwo immer wieder beim Arzt. Also man ist letztlich wieder reduziert auf seinen körperlichen Verfall und auch die Versicherung, dass die mal genau nachfragt, bevor man so ein dickes Projekt startet, ob der Typ das überhaupt gesundheitlich durchhält. Letztlich reduziert sich alles immer wieder aufs Körperliche.
Man kann
noch so geistigen Höheflüge versuchen oder irgendwelche Karriere-Highlights. Am Ende musst du trotzdem in den Plastikbecher pinkeln. Ob du privat versichert bist oder gesetzlich versichert, ob du Harald Schmidt bist oder irgendein Spatenwürstchen. Am Ende landest du immer beim Arzt im Badezimmer.
Am Ende musst du ja.
Irgendwelchen zynischen, durchgedrehten Typen im weißen Kittel mit Verachtung behandelt, wie alle anderen auch.
Bist du jetzt gerade momentan eigentlich in so einer Phase, wo du auch so ein bisschen über die Sterblichkeit nachdenkst, wenn ich da mal fragen darf?
Ja, sowieso immer. Ja, also tatsächlich immer. Sterblichkeit sowieso ist immer ein Riesenthema. Es kann jederzeit vorbei sein. Mhm. Wie vielleicht weiß ich, ich habe ja einen Elternteil sehr früh verloren.
Ja.
Und das ist so, mit 35 ist eine Erkrankung festgestellt worden und mit 37 dann war es letal und vorbei. Und das heißt, es ist bei mir jetzt noch 2 Jahre hin. Und wäre schön, wenn ich das weiter schaffe als 37. Da alles andere ist Bonusmaterial, denke ich mir immer.
Es ist jetzt eine ernste Frage, ganz kurz, aber wir sind ja nicht immer, wir sind ja auch nicht immer erpicht drauf. Es geht ja nicht darum, nur witzig zu sein. Ich frage mich gerade, Jan, was schlimmer kann man nicht sagen, aber was vielleicht prägender ist. Und wenn man seinen Elternteil, ich habe zum Beispiel einen Elternteil von mir nie in meinem ganzen Leben kennengelernt. Nie kennengelernt. Und du hast deinen einen, also kann ich sagen, da hast deinen Vater sehr früh verloren, ich habe meinen nie kennengelernt. Was meinst du, wer von uns beiden würde, wenn wir später so sagen, wer hat härter, also wen hat härter getroffen?
Das kann man nicht sagen.
Kann man nicht sagen, oder?
Nein, das kann man natürlich nicht sagen.
Nee, kann man
also
nicht
natürlich
sagen.
Ist es hart, was zu verlieren, was du weißt, wie es ist.
Ja.
Aber es ist noch viel härter, natürlich noch viel prägender, irgendwas nicht zu haben, was eigentlich alle haben. Also das ist natürlich, ist das eine Sache, die einen dann, also ich glaube, es beides nimmt einen mit.
So, ja, aber ne? Man kann auch, glaube ich, Schicksale nicht gegeneinander aufwerten.
Nee, und es geht auch gar nicht darum, was härter ist. Man soll,
nee, ich frage ja nur, jetzt nicht, also, stell dir mal vor, die hier irgendwie, ich wollte jetzt nicht die Taliban sagen, aber irgendjemand hier also so irgendwie sagen hier, einer von euch beiden muss jetzt hier, und dann erzählen wir beide unsere Geschichte. Du erzählst, ich habe meinen Vater früh verloren, ich habe ihn nie kennengelernt. Wen von uns beim Wohnwurde würden so Typen denken, ah komm, der hat
ihn. Wen würden sie abknallen?
Wen würden sie abknallen, genau.
Ja, also obwohl die Taliban würden es ja wahrscheinlich nicht mehr machen, die sind ja momentan die Underdogs im islamistischen Terrorismus. Mhm. Al-Qaida hat sich wieder auf 2 hochgearbeitet, die Taliban waren eine Zeit lang gleich auf. ISIS ist momentan immer noch auf 1.
Ja.
Die großen vier islamistischen Terrororganisationen.
Wir haben einfach die beste Promokampagne momentan, ne?
Ach Gott, kann man so nicht sagen, wäre jetzt sehr zynisch. Ja. Aber letztlich, wenn man es darauf reduziert, geht es eigentlich darum, auch mit dem Schrecken des Terrors, da ist man, da versucht man der Beste zu sein im grausamen Sein.
Ja.
Und Taliban sind eigentlich gar nicht das Richtige. Ich würde eher ISIS sagen, aber ich würde, wenn man sich entscheiden muss, ich glaube, da hättest du es tatsächlich ein bisschen, also ich würde sagen, so als aller Sozialdemokrat oder zumindest sozialdemokratisch sozialisierter, würde ich sagen, das ist schon härter, seinen Vater nie kennengelernt zu haben, weil das ja auch noch, also quasi für die Familienverhältnisse noch mehr bedeutet. Also ich würde schon sagen, da würde ich dir den Vortritt lassen. Also ich würde mich da als Erster opfern.
Du bist ein ganz süßes Bärchen, aber ich würde mich vor,
aber ist doch so.
Ich würde mich aber vor die Kugel werfen und dich retten, wenn die jetzt auf dich ablegen. Wirklich, würde ich wirklich machen, Jan.
Dann sind wir am Ende beide tot. Ist auch egal, da ist auch keinem geholfen. Nee, aber ich muss jetzt auch gar nicht so tönen, weil diese ganzen Schicksalsgeschichten, bla bla. Ist ja schön, wenn das Leute erzählen, die eine Radiosendung haben, aber das hat ja jeder Zweite zu Hause auch.
Absolut.
Beziehungsweise eigentlich jeder kennt sowas. Jedem ist irgendeiner
weggeschoben. Eine große Schriftstellerin, die wir beide sehr schätzen und beide sehr mögen.
Astrid Lindgren?
Ja. Hat mal gesagt, man kann sein Leben nicht immer auf die Schicksale reduzieren, die im Leben einem passiert sind, weil jedem ist ein Schicksal im Leben passiert. Außer so ein paar rosa Würstchen da draußen, die happy rumlaufen. Aber auch ihr stolpert nochmal irgendwann. Und zwar über diesen Stein, der jetzt kommt. Hier ist nämlich ein Song für euch. Hier
Rolling Stone, Sympathy for the Devils.
Richtig. Hey Jan.
Hey Oliver.
Ich hab's gemerkt, wir sind heute ein bisschen mellow.
Ja, wir sind irgendwie mellow drauf. Aber macht nichts. Letzte Woche waren wir so funny mit der Badewanne und so, war ja mega smash it, kam ja mega mäßig an.
Aber jetzt kommt André Heller und erzählt dir was.
Oh, Hallöchen.
André Heller, ganz eine alten Sachen, vielleicht gar nicht so schlecht. Hör drauf, wie er redet.
Ich hör's, ja. André.
Jetzt kommt er. Das ist das Wien-Lied.
Es ist ein unheiliges Wunder um dieses Wien. Überall tragen die Menschen einen Zirkus unter dem Herzen.
Oh.
Mit richtigen Seiltänzern, einem Königstiger, Reifenspringern, über allem ein Zelt und tausende Fahnen. Im Frühjahr lernen sie ihre Kinder das ABC und sprechen von
türkischen Honig.
Sie machen Geschäfte mit der Sonne und tragen die Pelze ins Rodeum. Es stirbt einer, den sie hinausbegleiten
und beneiden.
André Heller, ja. Liebe Grüße nach Wien. Ist er da immer noch ansässig?
Ich habe mal gearbeitet als Spotfahrer bei André Hellers Wintergarten. Das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht, als ich Geld brauchte mit 19. Und das war so eine Varieté-Show, die er gemacht hat. Und ich musste den Spot, da waren so verschiedene Künstler aus der ganzen Welt, die haben Sachen gemacht. Und nach 3 Wochen habe ich diese Vorstellung auswendig gekonnt und habe den Spot mit den Füßen bedient. Wirklich, hab auf einen Stuhl gesessen.
Gelesen und Gameboy gespielt.
Gelesen, ist kein Witz. Hab Comics geguckt, auch Rockhard oder Metal Hammer. Und hab die Schuhe und Socken ausgezogen, weil du konntest den Spot am besten greifen mit den Füßen, wenn du zwischen dem großen und dem ersten Zeh da so die Halterung reingesteckt hast. Und dann ist das irgendwann rausgekommen. Und es ist kein Biss irgendwann raus.
Fußbeleuchtung, Olli Schulz.
Und ich hab die Spot und all die Leute haben es nicht gemerkt. Und ich habe wirklich dann eine Zeit lang, bis es dann rausgekommen ist, bis man mich ermahnt hat, habe ich, glaube ich, 4 Wochen lang die André Heller Show mit dem Spot mit dem Fuß gelenkt. Das ist kein Witz.
Deswegen rausgekommen, weil es unerträglich nach Käse gestunken hat. Der ganzen
die waren ja immer an der frischen Luft, die Füße. Deswegen nicht.
Ja. Also dann, ja, die haben halt abgestunken. Das war dann unterm Zelt wahrscheinlich. Hat sich da so eine hochexplosive Mischung Gas zum Gasgemisch, so ein Gas-Luft-Gemisch angesammelt. Und das war natürlich auch wegen Feuergefahr und so. Naja, ist egal. Aber das ist ja interessant. Da sieht man mal wieder, du hast André Hellers Kunst letztlich mit Füßen
gelenkt.
Der Mann, dieser Olli Schulz lenkte einst André Heller mit den Füßen. Das ist nicht schlecht, der Fußmarionettenspieler. Ja, wenn du als Marionettenspieler, wenn du quasi beim Arbeitsunfall als Marionettenspieler die Arme verlierst, bist du ja gezwungen, mit den Füßen weiterzumachen. Und du wärst prädestiniert dafür. Du könntest theoretisch deine Marionettenspielerkarriere könntest du weiterführen, wenn dir die Arme abfaulen würden wegen irgendwas. Weil du geklaut hast im Islamischen Staat oder sowas.
Eine Sache jetzt auch, das ist eine große Sache, die ich jetzt erzähle, ne? Erzählt man nämlich nicht, wo du gerade Marionetten sagst. Ich fand Marionettentheater immer scheiße. Ich fand auch hier, auch dieses mit den Inseln mit drei Bergen und dem, das Ganze, die ja,
Jim Knopf und Lukas, ja, aber
ich
da musst
fand
du,
Olli, immer ich scheiße, kann, weißt du warum? Nein. Weil, man hat diese Bänder, diese Fäden gesehen und man wusste.
Ja, das ist nun mal so.
Aber bei Zeichentrick ist das viel geiler, da siehst du nicht, dass das einer gemalt hat. Warum
ist
sieht
aber eine
man
andere
aber,
Kunstform?
Ja, ist eine viel bessere Kunstform, weil du nicht so eine Bänder siehst. Und diese Marionettenbänder, das ist echt so altertümliche Scheiße mit diesen Marionetten, mit diesen Bändern. Dann zieh dir die Puppe wie Sascha Gramme wenigstens über die Hand, dann sieht man das nicht. Aber Marionetten.
Also, du musst mal. Ich habe jetzt kürzlich mit den Kindern Jim Knopf und Lukas.
Ich finde Marionetten scheiße.
Guck dir das mal an. Das ist wirklich mit extrem viel Liebe gemacht. Tolle Texte. Ja. Das ist noch Kinderfernsehen vom anderen Stern, sage ich dir. Wirklich wahr. Und kann ich aber nachvollziehen. Aber ich sag mal so, filmwissenschaftlich wird der echte Filmwissenschaftler verachtet sowieso alles, was nicht mit Schauspielern stattfindet. Und selbst schauspielerisch, also mit Schauspielern Filmen, werden verachtet, weil Filmwissenschaftler sagen, habe ich im ersten Seminar gelernt an der Uni Köln, dass Schauspieler immer nur, egal wie gut sie sind, immer nur sich selber spielen. Geben sie die Vorstellung auf, dass Schauspieler Rollen verkörpern. Letztlich, selbst wenn du irgendwie Brad Pitt siehst oder irgendwie Veronica Ferris, es ist immer letztlich nur noch Veronica Ferris oder Brad Pitt, den du dir angucken willst. Es geht nie um die Rolle. Also du guckst dir das deswegen nur an, weil ein berühmter Schauspieler eine Rolle ausfüllt, aber es ist niemals glaubwürdig, sagen Filmwissenschaftler, wenn ich das richtig verstanden
und
habe,
was,
oder
was,
zumindest einige Radikale.
Und was mich nervt, ist, dass ganz oft Schauspieler Rollen kriegen für Rollen, also Oscars kriegen oder Auszeichnungen für Rollen, wo sie jemand anders verkörpern. Zum Beispiel Dustin Hoffmann für Rayman, ne? Jeder weiß
der
doch.
Der hat ja gar keinen Autismus.
Der hat doch gar keinen. Weiß doch auch jeder. Es war gespielt, Mann. Und das merkt man doch. Oder auch hier Robert De Niro. Der hat nie geboxt. Robert De Niro war nie Boxer.
Genau. Wäre viel cooler, wenn ein echter Autist, wenn der bei Rayman gespielt hätte.
Und einen Oscar bekommen
nämlich,
hätte.
Ja, und das wäre nämlich eine echte Leistung gewesen. Genau. Das ist. Apropos Oscar-Nominierung für Boyhood.
Gibt es?
Und für Birdman. Ich habe Birdman noch nicht gesehen. Und seit meiner Abmahnung, die ich jetzt letztes Jahr bekommen habe, habe ich ja irgendwie auf dem Radio 1 Parkfest mal davon erzählt, bin ich auch so ein bisschen vorsichtig damit, Oscar-Filme, die noch nicht in Deutschland gelaufen sind, vorab mir mal anzugucken. Ich warte lieber darauf, bis sie in die Kinos kommen. Kann ich allen da draußen noch nur empfehlen. Aber ich würde Birdman wahnsinnig gerne sehen mit Michael Keaton. Quasi die Aufarbeitung seiner Batman-Karriere in einer Komödie. Ich glaube, es spielt auch Zach Galifianakis mit und Emily.
Darf ich dir noch was erzählen?
Hä?
Ich bin heute.
Hast du schon gesehen?
Nee, Birdman würde ich wahnsinnig gerne auch sehen. Ich will auch keine mehr. Aber wo du gerade das sagst, dieser Zach Galifianakis, wie er heißt, ne? Jetzt sage ich noch was. Ich fand Hangover scheiße langweilig. Alle drei Teile. Ich fand das nicht witzig. Ich finde vorausschaubare Hollywood-Komödie und alle haben es abgekultet und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen.
Wegen Saufen,
wegen Mike Tyson, dem Tiger und oh krass, ich habe einen Zahn verloren und dann ist die Auflösung auch überhaupt nicht so witzig gewesen. Ich finde, das war eine mittelmäßig gute Komödie und das finden so Spießer geil, die abends mal so Bankangestellte, die abends mal saufen gehen und der eine, oh, der Thorsten gestern, der war aber richtig betrunken, Alter, der ist dann so oh, wie bei Hangover. Und das finde ich ganz fürchterlich. Ich finde, das ist, der Film spiegelt einen Humor von einer Eventkulturgesellschaft wieder, die ich verachte. Ich fand das nicht witzig. Heute lasse ich mal alles raus. Weißt du was? Mir fehlen heute die großen Gags für die Sendung, also lasse ich heute einige Sachen raus. Hangover, völlig überbewerteter Film. Ich habe einmal ein bisschen geschmunzelt, wirklich.
Aber nur aus Versehen,
weil aus du Mitleid. Hast. Ja, weil mir selber im Kino gerade ein guter Gag eingefallen ist, habe ich einmal gelacht. Und alles so, wer wünscht die Szene? Ich so, nee, ich habe gerade im Kopf hier einen geilen Gag.
Das ist die Sendung, die früher meine Comedy-Sendung war, meine Damen und Herren. Das ist die Hass-Show mit Olli Schulz. Hier wird nur gehatet und abgerissen.
Ich bin heute schlecht drauf.
Olli ist schlecht. Ja, warum denn eigentlich?
Weil ich den zwei, fünf Tagen die rund um die Uhr reden muss über meine Platte, über hier Sachen und so. Ich bin,
ja, ist
bin,
nicht schlimm?
Nein. Ich hab, du, First World Problems, ich weiß. Aber ich kann gerade nicht mehr reden. Kennst du das, du, wenn man nicht mehr reden kann?
Ich kann dich total nachvollziehen. Ich hab gestern Promotag gehabt und für die Sendung. Und am Dienstag hatte ich einen Interviewtag. Zwei große, möchte ich jetzt nicht im Detail drüber reden, aber zwei große Zeitungen haben ein langes Interview geführt, beide nacheinander. Und im zweiten Interview war ohne Scheiß, waren zwei Interviewer. Und die erste Frage war: Herr Böhmermann, sind Sie ein Arschloch? Und hat man quasi in mir habe ich dann schon so eine 7 Meter hohe Mauer hochfahren sehen, wie Hitlers Panoramafenster, was dann so 4 Meter langsam wieder aus dem Boden hochkam und sich wie so eine schalldichte und auch emotionsdichte Scheibe zwischen mir und den Interviewern hochgeschoben hat. Weil wenn du so eine Frage stellst, selbst dem Typen, der eigentlich wirklich ein Arschloch ist, kriegst du wirklich nicht. Ich finde das auch total unhöflich. Ich habe noch niemandem so eine Frage gestellt. Niemanden, also mit dem ich es wirklich ernst meine. Und ich meine eigentlich Interviews meistens ernst. Du kannst niemandem so eine Frage stellen und dann erwarten, dass das Interview gut wird. Wirklich nicht.
Es ist fürchterlich. Das sind so Sachen, es gibt so gewisse Fragen, damit hast du gleich alles verbockt und verbaut. Ne? Das ist nun mal so. Also wenn man jemanden fragt, sind sie wirklich so oder sind sie so zynisch oder
wie ist Olli Schulz privat? Sind sie Zyniker? Ich habe eher das Gefühl, dass Zyniker so ein Label von Leuten ist, denen es Angst macht, dass Menschen auch mit komplexeren Themengebieten humorvoll umgehen können. Mhm. Die dann immer sagen, ja, aber das ist ja zynisch. Zynisch heißt, wenn man mit Berechnung anderen Leuten was vorgaukelt und um seine schlechten Absichten in die Tat umzusetzen.
Ja.
Durchzubringen. Das ist letztlich Zynismus. Und Zynismus, zynisch sind nicht Leute, die zynisch scheinen, sondern zynisch sind Leute, die eben freundlich scheinen und dahinter ihre zynische Weltsicht verstecken. Ich finde das wirklich, das finde ich ein ganz mieses Label. Ist auch sehr deutsch. Ich kenne auch keinen, also in Amerika und in England ist das ein Label, was man niemandem ernsthaft aufdrückt, zynisch zu sein, weil dahinter einfach, das ist ein böses Attribut und das ist ja nett, dass dann irgendwie Dirty Harry, der Zyniker im deutschen Fernsehen, ist aber auch da ungerecht, weil das ist alles andere als zynisch gewesen. Es war immer moralisch vor allen Dingen.
Ja, und auch witzig.
Und viel zynisch. Und witzig und moralisch. Und das ist eben nicht zynisch, nur weil man Dinge anspricht, wie sie nun mal eben sind. War das nicht mal sogar der Slogan vom Spiegel? Ist egal.
Wir müssen schon wieder, wir sind mit der ersten Stunde durch mit unserer launigen Radiosendung, die mal eine Comedy.
Launige Lounge.
Waren wir eigentlich jemals eine Comedy-Sendung? Haben wir uns jemals auf die Fahne geschrieben, das hier ist die große Comedy-Sendung?
Nee, wir waren eigentlich immer sowas wie das, was Volker Panzer und Richard David Precht machen. Sowas machen wir im Radio.
Richtig.
Nur noch ein bisschen unseriöser.
Und ganz leise im Hintergrund sagt Susanne immer zu mir, Ende.
Entschuldigung, ich habe gerade, glaube ich, mich auf eine Kröte getrieben.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Also immer hieß Arschnägel, die alte Spinne. Genauso wie wir. Also kann man sagen, wir sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam. Aber so wie jetzt, hier sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell. Und heiß. Ja, so ist das.
Ja, so ist das. Willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig, die zweite Stunde mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallöchen, schönen Sonntag. Oh. Das Thema heute ist Dekadenz für Proletarier. Dekadenz für Proletarier. Was haben Sie denn privat so vor, wenn Sie dekadent, wenn Sie mal ein bisschen abspannen wollen, wenn Sie ein kleines bisschen sich mal was gönnen möchten, aber der Geldbeutel das nicht so hergibt. Wir zum Beispiel, wir haben gerade drüber geredet, Laugen. Ich weiß gar nicht, ist Deutschland das Laugenland? Sind wir Laugenland Nummer 1 in der Welt?
Ich weiß aber
ich
gar nicht.
Ich würde fast sagen, ja.
Ich glaube ja, aber ich glaube, Lauge ist gar nicht so gesund. Genauso wie Weißbrot. Angeblich, also in Frankreich ist auch irgendwie die Darmkrebsrate so hoch, weil die Leute so viel Weißbrot essen, wurde mir immer gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein urbaner Mythos ist. Angeblich ist Körnerbrot halt viel besser für den Darm als mit Weißbrot.
Es schmeckt halt scheiße. Das ist der Nachteil.
Aber ganz ehrlich, früher gab es bei uns immer Schwarzbrot so. Und das war dann auch irgendwie okay. Inzwischen hat man sich das so ein bisschen abgewöhnt. Bei uns gab es immer, meine Oma hat immer 3 Packungen Schwarzbrot, auch wegen Krieg und so, hat sie immer im Schrank gehabt und hat dieses Schwarzbrot da gehabt. Und dann wurde auch, also wenn wir unterwegs waren, waren immer Schwarzbrotstullen. Da gab es auch kein. Bei uns gab es überhaupt kein, es gab nur Feinbrot und Schwarzbrot. Was anderes gab es gar nicht. Feinbrot und Schwarzbrot gab es bei uns
immer. Und bei uns gab es immer Graubrot. Und Graubrot, ein Brot, das seinen Namen zurecht trägt, denn es ist nicht nur grau, es schmeckt auch grau und verleiht auch dem Tag so noch, wenn so ein bunter Tag hinter einem liegt und man abends zum Abendbrot Graubrot isst, dann wird der Tag in so ein tiefes Grau getüncht, weil das ist einfach, finde ich, ein sehr freudloses Brot. Es schmeckt nach nix. Also Körnerbrot oder Schwarzbrot schmeckt ja wenigstens nach was. Aber Graubrot schmeckt nach nix. und ist nicht die ideale Basis für guten Aufschnitt zum Beispiel. Ich esse eigentlich immer, also was ich total toll finde, ich manchmal, wenn ich einen guten Tag habe, laufe ich einfach oder fahre mit dem Tandem oder mit meinem Fixie, fahre ich zum Manufaktum und hole mir da so ein schönes Olivenbrot oder schön mit Walnüssen so eingebacken, so ein Jabada oder so. Jabada mit...
Jabada the Hutt von Star Wars hier, ne?
Jabada, ein schönes Jabada.
Schön Jabada, Mann, ne?
Mit Walnüssen und dann mache ich mir da schön so einen schön französischen Käse drauf. Da gehe ich vielleicht noch zum Käseladen, hole mir so ein kleines Käsekörbchen für 20 Euro mit so kleinen Feigensenf vielleicht. Also mache ich mir richtig schönes, noch mache ich einen Rotwein auf und setze mich schön vor einen nicht vorhandenen Kamin und mache es mir richtig schön gemütlich. Finde ich übrigens, kann man mal eben auch sagen, wo wir in dieser Sendung auch so ein bisschen abhaten und Dekadenz für Proletarier, was trotzdem ein absolutes No-Go ist, ist ein Fake-Kamin mit so einem fucking Feuerzeugbenzin, was man sich auf den Tisch stellt oder wo man dem an die Wand ran schiebt, was so aussieht wie ein Kamin. Aber letztlich nur so eine brennende Flüssigkeit ist mit so Keramik, zwischen so Keramikholzscheiten. Will keiner haben, ist total eklig.
Dann kann man sich das auch als Laptop-Schoner, gibt es das Ding auch. Dann musst du das nicht nur irgendwie in die Wand bauen. Aber Laptop also auf und dann,
ist,
ja.
Das sollte man bitte nicht machen. Das ist jetzt hiermit offiziell verboten per Bundessanft- und Sorgfältiggesetz. Ist es jetzt hiermit, werden Fake-Kamine zum Gegenstand non grata erklärt. Ganz Olli, ja. Wir müssen, die Welt ja an uns nicht spurlos vorbeigeht. Wir müssen kurz über das Dschungelcamp reden.
Eine Sache muss ich noch kurz erzählen, wo wir gerade, sonst springen wir wieder zu viel. Dschungelcamp, ich habe total Bock, aber eine Sache noch, wegen Essen. Magst du eigentlich gerne kräftige Käsesorten? Darf ich dich da mal kurz einmal zurückkehren zum Käse? Magst du kräftig?
Also ist schwierig. Also ich bin nicht so der Typ für Ziegenkäse, sag ich ganz ehrlich. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Männerding. Da stehen ja Frauen wahnsinnig drauf, auf irgendwie frittierter Ziegenkäse
aber
auf
so ein
Salat,
Hähnchenbrust. Appenzeller 24 Monate gereift.
Was wirklich echt eklig wird.
Oder Gruyère oder Greizer genannt.
Auch okay, aber Gorgonzola zum Beispiel, wenn es wirklich arg schimmelig wird, da muss ich dann immer an diese ganzen Wandschimmel bei Mieten, Kaufen, Wohnen denken und will da am liebsten nicht reinbeißen. Also das ist mir immer so ein bisschen zu, also Gorgonzola, damit kannst du mich echt jagen.
Und aber ich habe ein dekadentes Verhalten. Ich mag übrigens sehr, sehr gerne Gorgonzola, auch Blauschimmelkäse finde ich ganz, ganz lecker. Und es gibt einen Laden in Friedrichshain, einen Feinkostladen, wo ich ab und zu mal Geld lasse. Ich gebe mein hart verdientes Geld gerne für Feinkost aus. Ne?
Flüchtige Dinge ja letztlich.
Und dann gehe ich da rein in den Laden und dann haben die so einen ganz alten Camembert, der schon verläuft, den du auch nicht mehr Papier einwickeln kannst, sondern wird in so einen Plastikbehälter, weil der zerläuft schon, der riecht bestialisch, aber ich finde das richtig lecker. Und dann gehe ich da rein in den Laden und erzählt mir die hübsche Verkäuferin beim ersten Mal, als ich da war, oh, das ist eine sehr gute Wahl, neulich habe ich meinen Vater dabei erwischt, erzählt sie mir, wie der zu Hause war, am Kühlschrank stand und den sich so einfach in den Mund gesteckt hat. Und während sie mir das erzählt, denke ich, ja, die Geschichte erzählt sie auch zum tausendsten Mal jetzt schon, ne? Ich komme 2 Wochen später wieder in den Laden, sie ist wieder da, ich bestelle wieder diesen Käse, weil ich ihn so gut fand und sie, oh, das ist eine gute Idee, diesen Käse habe ich neulich meinen Vater mit erwischt, wie er sich im Kühlschrank gestellt hat und den einfach sich so nicht auf Brot, sondern so direkt in den Mund gemacht hat, das fand ich schon ein bisschen eklig und da bin ich nicht mehr hingegangen. Wenn mir echt eine Verkäuferin innerhalb von 2 Wochen zweimal die gleiche Scheißstory erzählt, dann soll sie einfach nur sagen, okay, alles klar. Und kennst du, es gibt hier eine Feinkostkette, Lindner hier, gibt's überall, glaube ich.
Butter Lindner,
Butter Lindner. Und da werden die Verkäufer, glaube ich, gedrillt, weil ich gehe da ab und zu mal hin und dann werden die Verkäufer gedrillt, dass die, nach wenn du was bestellst, sagst du, ja, ich hätte hier gerne 150 Gramm von der Salami und dann sagt so ein Verkäufer immer, und haben Sie noch was anderes Leckeres entdeckt? Und dann sage ich, ja, ich hätte dann noch gerne was von dem, ich hätte gerne noch 6 Eiern da. Und haben Sie noch was anderes Leckeres entdeckt? Und dann sagt er immer wieder, und haben Sie noch was anderes Leckeres entdeckt? Der variiert auch nicht. Die werden da geknechtet, getreten, gedrillt, dass die immer diese Sätze sagen müssen.
Und das finde ich total niedlich, dass wir beide so ein ähnliches Hobby haben. Also ich gebe auch für nichts Geld aus, außer für Essen tatsächlich.
Ja, Essen.
Und bei uns in Köln gibt es nicht so viele solcher Läden. Und wenn, dann sind die sehr schwer zu finden, weil wir wohnen ja in Westdeutschland und da müssen die Menschen noch richtig arbeiten. Und es gibt aber einen in Köln, der heißt Hoss an der Oper. Das ist so ein Ding, da sind meistens mehr Mitarbeiter als Kunden drin. Weil das ist quasi das Prinzip 1:1. Ein Mitarbeiter bedient einen Kunden und dann wird man immer mitgenommen mit einem Mitarbeiter, der einen durch sämtliche Theken schleppt. Und das ist noch so ein ganz alter Feinkostladen. Und an Silvester zum Beispiel, ich habe dieses Jahr Silvester im Internet verbracht und wollte mir da trotzdem nebenbei was Leckeres zum Snacken holen. Und da kannst du nichts einkaufen, weil die für Silvester immer alles noch in so komischen Glibber gießen. Da kannst du dann so Maispoladenbrust in Glibber mit so einer Ananasscheibe. Also letztlich, so ein bisschen sieht das aus, aus wie aus meinem Frittier mit Biskin-Buch von 1980. Mega lecker trotzdem, aber irgendwie ist mir das zu glibberig. Und Sülze und sowas, da kannst du mich echt mit jagen, aber alles andere.
Ich liebe Sülze. Ich
wahnsinnig gerne für,
nee. Oh, nicht. Sülze ist geil. Also kennst du Eiersülze? Spiegelei und Sülze? So ein ganzes Spiegelei kalt gemacht und dann in Sülze rein. Mm. Und dann in Steakform. Mm. Oh, da geht mir die Hose auf. Das ist lecker.
Also ich habe letztens, als wir auf dem Weg nach Kitzbühel waren, sind wir da in Berchtesgaden rausgefahren, im Brauhaus haben wir da gesessen und da gab es vom Brauhaus frisch gemachte Kalbskopf, der wird irgendwie ausgekocht, enthaart und dann in so eine Sülze reingegossen. Das ist mir wirklich, also das. Und auch Schweinskopf-Sülze ist ja,
ekelhaft.
Ist ja in Bayern.
Schweinskopf-Sülze esse ich nicht mehr, seit ich mal eine Wimper im Gilet hatte. Eine richtige Wimper vom Auge noch, wirklich.
Das klingt
und meine Freundin gesagt, so cool, geil, hier, Fake-Wimper.
Wünsch dir was.
Ja, ja.
Wimper im Gilet, das klingt wie so ein neuer Film von Til Schweiger.
Til Schweigers neuer Film, genau.
Wimper im Gilet.
Wotan Wilke Möhring, Moritz bleibt treu, Jürgen Vogel und Til Schweiger in dem neuen Film Wimper. Und Didi Hallervorden als Wimper.
Aber er hätte sich fast rausschneiden lassen auf den letzten Metern, weil er die Wimper dann doch nicht mit der ganzen Konsequenz spielen wollte, die Til Schweiger von ihm abverlangt hat.
Wollte er sich die aus dem Film wieder rausschneiden lassen?
Ja, weil er pupsen musste, also sollte, hat Til Schweiger gesagt. Aber Didi Hallervorden, ich glaube, der wollte einfach nicht als blöde Didi dastehen. Der wollte einfach nicht sein mühsam aufgebautes, ernsthaftes Schauspieler-Image kaputt machen, indem er jetzt pupst noch auf seine alten Tage. Ich glaube, Didi Hallervorden hat gesagt, ich mache alles mit. Ich sitze mit Helga Feddersen in der Wanne. Ich mache den gleichen Pommes aus der Flasche-Sketch die nächsten 30 Jahre.
Aber ich pupse nicht in einem Til Schweiger-Film.
Ja. Ich möchte niemals pupsen. Vielleicht hat sogar Didi Hallervorden niemals gepupst. Vielleicht kann er zum Ausgleich, damit er das vor sich selbst verantworten kann, so viel Quatsch gemacht zu haben. Und auch die Stachelschweine oder was hat er, die Kanalratten, wie heißt sein Kabarett? Schweine?
Die Kanalschweine.
Die
Stachelratten.
Auch das ist irgendwie so mittelmäßig eher. Und deswegen hat er gesagt, zum Ausgleich für alles Schlechte, was ich mache künstlerisch, nehme ich mir hiermit vor, Didi Hallervorden, Dietbert Hallervorden, ich pupse nie. Und dann hat Til Schweiger das auf seinen letzten Metern quasi ihm nochmal abverlangt und da ist er fast ausgestiegen, aber hat dann doch sich doch noch von der Notwendigkeit des Pupsens im Film, weil ohne Pups wäre der Film nicht richtig gut geworden. Und jetzt ist es, glaube ich, Honig in der Hose, ich weiß nicht genau, Honig im...
Wie auch immer, wir müssen jetzt ein bisschen Werbung machen, Jan.
Wimpern im Gelee, der neue Film mit Til Schweiger,
Didi Hallervorden, Wotan Wilke Möhring, Jürgen Vogel, Moritz bleibt. Gibt's da schon einen Film mit Wotan Wilke Möhring, Til Schweiger, Jürgen Vogel und Moritz bleibt treu?
Ob's da schon einen Film mit gibt, ich kann es mir nicht vorstellen.
Und Schweighöfer noch, die großen fünf. Alter.
Natürlich, haben wir schon Schweighöfer.
Großen fünf haben wir für heute schon. Die großen fünf deutschen. Das sind so die Typen. Früher war das Willi Milovic, Heinz Rühmann. Heute sind das Wotan Wilke Möhring. Sag den Namen immer so gerne. Til Schweiger, Wotan Wilke Möhring, Til Schweiger, Moritz bleibt treu, Jürgen Vogel und naja, der eine noch. Da Matthias Schweighöfer noch. Die großen fünf. Ja. So, machen wir
Abbinder. Stichwort die großen fünf. Hier kommt ein Mann, der wahrscheinlich das unangenehme Schicksal hat, sein Leben lang nur mit dem Zusatz Mastermind verkauft zu werden. Hier ist Kraftwerk Mastermind, Ralf Hütter, mit seiner coolen Band
Kraftwerk.
Unsere Fans. Hier kommt unsere Fans, die Jungs aus dem Osten, wollen es nochmal wissen. Hier sind Kraftwerk, Mastermind, Ralf Hütter und seine Jungs, unsere Fans. Sanft und sorgfältig. Viel Spaß.
Hey, hier sind wir wieder, sanft und sorgfältig.
Hey, Leute. Was ist denn Ding? Hey.
Das wird wieder Kritiken hageln, dass wir die Sendung wieder so launisch machen. Das gibt dann wieder Leute, die sagen, keine guten Gags, nicht genug, hier ist Esprit und so.
Und was soll die Geschichte mit den harten Schicksalen von den beiden? Was soll denn das? Ich wollte ablachen am Sonntagnachmittag. Und warum hat Olli von seiner dicken Borke erzählt? Wir haben gerade ein Stück Herrentorte im Mund.
Und dann schmatzen die wieder so.
Und die essen immer, finde ich, gar nicht gut.
Und früher waren die so bissig, die beiden.
Und heute sind die so müde durch ihren vermeintlichen Erfolg. Aber würdest du eigentlich sagen, dass du erfolgreich bist, Olli?
Kommt drauf an, wo du den Erfolg ansiedelst. Privat, beruflich, irgendwie.
Allgemein, würdest du sagen, dass du ein Erfolgstyp bist?
Nein. Ganz klares Nein.
Aber
guck, ganz klares Nein.
Würde ich zum Beispiel auch nicht sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, also man macht zwar so Sachen, aber ich habe nie das Gefühl, dass
es
irgendwie...
Aber die Sache ist doch die, Jan, wenn es mal gut läuft bei Typen wie uns, dann können wir uns nicht darüber freuen, sondern wissen genau, oder bei mir ist immer, ich traue dem Braten nicht. Ich denke immer, das ist sowieso bald irgendwie wieder... Man ist einfach so oft schon gebeutelt gewesen mit irgendwelchen Sachen. Ich will jetzt auch gar nicht hier so dramatisch werden, aber man freut sich drüber. Also ich freue mich natürlich gerade sehr, dass meine Platte gut läuft und dass Leute die alle mögen, weil ich da wirklich wahnsinnig viel Herzblut reingesteckt habe. Aber ich kenne doch das Spiel inzwischen schon so gut, dass ich genau weiß, das kann doch alles auch schnell wieder wieder so sein, dass man auf einmal wieder dann, das ist auch immer so Strömung, morphische Felder. Auf einmal mögen sie einen, dann mögen sie einen nicht. Ich kann mich nicht freuen mehr über sowas.
Also du bist auf 3 in den iTunes-Charts, Alter. Wusstest du das?
Ja, ich war auf Platz 1 sogar. Habe ich sogar ab, weißt du was, jetzt sind wir echt eitel, ich bin 41 Jahre alt und habe das hier, haben mir so ein Bildscreen-Fotoshooting gemacht, als die Platte kurz auf Platz 1 war. Guck mal, da siehst du natürlich doch, dass ich mich drüber freue. Ich freue mich, aber man traut diesem Gewinn, diesem Erfolg nicht so richtig. Man denkt immer, ja, irgendwas passiert doch sowieso wieder. Und am Ende sterben wir sowieso alles und keiner erinnert sich in 50 Jahren mehr drin, dass ich mal auf Platz 1 auf iTunes war. Und es geht ja oft darum, dass man irgendwie was hinterlassen will in der Welt.
Das ist eine geile Rezension von deiner Platte. Warten hat sich gelohnt. Top-Ebayer, gerne wieder. Da hat einfach jemand seine Ebay-Bewertungsrezension einfach mit in deine Platte reinkopiert. Finde ich aber super. Bewertungen sollten eigentlich immer den Zusatz Top-Ebayer erhalten, obwohl es gar nicht um Ebay geht, einfach nur so. Auch privat. Vielleicht auch Schulnoten, immer auch versehen mit Top-Ebayer, gerne wieder. Warten hat sich gelohnt.
Als die Platte dann auf Platz 1 bei iTunes war, wo man natürlich sich voll gefreut hat, da habe ich aber auch eine Sache gewusst. Es wird schlechte Kritiken hageln von 2 Kategorien von Leuten. Einmal von so Spiegel und so und von den Indie-Underground-Blogs, die das als Kommerz sehen und von denen, die sich als Feuilleton-Hochkultur sehen und nicht zugeben können, dass das vielleicht gut ist, weil sie möchten nicht in den Mainstream gehören. Wenn man nämlich Erfolg hat in engem Bereich, dann gibt es immer 2 Extreme, die dürfen das nicht gut finden. Das sind immer die Indie-Blogs oder die Indie-Typen, die so denken, nee, und auch die denken, ja, wir sind was Besseres als der normale Mainstream. Und
hat der Spiegel dich zerfetzt, wirklich?
Nee, die haben so Mittel gemacht. Der kann mich auch nicht richtig zerfetzen, weil der Andreas Borcholte oder wie heißt es, ist schwächer als ich, das weiß ich. Ich habe ihn einmal gesehen. Ach so. Der hat eine ganz nette Kritik, der ist auch völlig okay, bin auch überhaupt nicht Kritik, aber FAZ hat eine geile Kritik geschrieben, Album der Woche, wo sie geschrieben haben, alles peinlich gewesen, was ich im Fernsehen gemacht habe, als Blödelbade und dass es nicht zu ertragen war. Noch schlimmer allerdings ist die Sendung mit Sanft und Sorgfältig mit Jan Böhmermann. Wer sich das 2 Stunden anhören soll, weiß man auch nicht, steht da. Und dann steht also da, das Einzige, wo so halbwegs gut ist, ich meine, das ist Platte der Woche im FAZ-Feuilleton und die schreiben wirklich fürchterlich, zum Affen gemacht im Fernsehen, sollte sich schämen dafür. Noch schlimmer ist eigentlich nur noch die Radiosendung mit Böhmermann und dann irgendwie so, ja, das mit der Musik, das ist so halbwegs okay.
Wenn das der Maßstab für die Platte der Woche ist, dann ist wirklich das Lineal, was die FAZ an die Welt anlegt. Ich sag mal, das ist schon ein spezielles Lineal, mit dem die da messen. Aber ist doch egal, ist doch
völlig,
okay.
Ich finde das wahnsinnig unterhaltsam.
Darum geht's ja auch gar nicht. Mir geht's gerade ganz anders. Alle Wünsche würden klein.
Ne? Gegen den gesund zu sein. Und ich war nämlich auch gerade beim Arzt, bin, habe mich auch untersuchen lassen. Blutwerte sind gut, alles ist okay bei mir.
Super. Was macht der Hoden? Immer noch so schlimm?
Immer noch der eine, nee.
Der kann man jetzt nicht, sollte man nicht. Lass uns mal ganz kurz die Spiegel-TV-Vorhersage machen. Wir geben den Medien jetzt mal ein bisschen was zurück. Da Lügenpreise, der verdammten Lügenpreise, die uns belören hat 20 Jahre lang. Den hauen wir jetzt mal einen auf den Deckel hier.
Ja, am Montag immer. Ich lasse das Trailer auf und du sagst, hier ist die Spiegel-TV-Ansage. Ah.
Hier ist die Spiegel-TV-Vorhersage von der verdammten Lügenpresse. Presse.
Die Spiegel-TV-Vorhersage. Für Sonntag, den 18. Januar 2015 mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Also heute Abend ist natürlich Spiegel TV und Dschungelcamp. Das heißt, der Spiegel kommt nicht umhin, als sich dem Proletentum, also dem Proletariat entgegenzubeugen. Na? Und heute Abend eine fast monothematische Sendung zu machen. Entweder die Gefahren des Dschungels oder Australien, das unbekannte Land. Aber das trotzdem immer mit so, man schöpft so ein bisschen noch Dschungelmania ab. Das ist auf jeden Fall wichtig heute Abend.
Absolut. Dann werden noch irgendwelche Terroristen natürlich interviewt werden wahrscheinlich.
Ja, Charlie Hebdo ist natürlich, wird auch nachgearbeitet, wenn man latent natürlich Angst hat, auch beim Spiegel. Muss ich aber auch mal eben ganz kurz sagen, das ist schon, ich fand das war, also das geht einem schon, wenn man so einen Quatsch macht wie ich jetzt oder du jetzt aber auch. Ich finde, das ging mir schon näher, als wenn jetzt irgendwie obwohl es genauso schrecklich ist, als würde irgendwie ein Arzt-Ehepaar im Jemen entführt und erschossen werden. Das ist natürlich auch furchtbar, aber als jemand, der sowas macht, ich fand das schon, da wurde schon mal hin und her telefoniert mit den anderen Kollegen und so und einfach mal sich gegenseitig versichert, dass das zwar furchtbar ist, aber letztlich nichts Generelles bedeutet, weil es letztlich, also ich denke zum Beispiel, ich rede doch über Charlie Hebdo, Entschuldigung.
Ja, mal, ist egal, ich habe, können wir auch ruhig drüber reden.
Du hältst dich einfach raus. Weißt du, weil ich glaube, bevor man jetzt anfängt, irgendwelche Je suis Charlie-Dinger in seinem sozialen Medienprofil sich einzurichten, ich finde, letztlich muss man da irgendwie anders vorgehen, weil das ist auch keine religiöse Tat, darum ging es ja gar nicht. Das ist letztlich, das waren Leute, die abgehängt von der französischen Gesellschaft sich ausgeschlossen fühlten und als letzte, also ohne zu viel Verständnis dafür zu haben, aber einfach als letzte Ausflucht, um auf sich aufmerksam zu machen oder sich irgendwie bedeutend zu fühlen, halt angefangen haben, die Gesellschaft, die deren Teil sie ohnehin nie waren, kaputt zu machen. Und mit Religion hat das so ganz entfernt was zu tun, mal ganz im Ernst.
Absolut.
Und ich finde, wo ist eigentlich der Ruf nach der Wiederkehr der Sozialarbeit? Ich weiß noch genau, das Einzige, was mich wirklich gerettet hat in meiner Jugend in Bremen-Nord, waren halbwegs funktionierende soziale Einrichtungen, wie eine zugängliche Bibliothek, die man sich leisten konnte, ein Jugendfreizeitheim, was einem von der Straße geholt hat, irgendwelche Angebote für Eltern, die nicht so viel Geld hatten in den Sommerferien. Das waren so Sachen, ehrlich gesagt, das sind die Dinge, auf die man mal ein bisschen gucken sollte. Weil ich,
absolut. Also, hast du dieses Interview, Todenhöfer-Interview von ein paar Tagen auf RTL gesehen mit diesem dicken Jungen, der auch sich jetzt dazu entschlossen hat, zum Islam, also Islamist zu werden. Und das ist einfach ein dicker, trauriger Junge gewesen, der gesellschaftlich wahrscheinlich oder auch familiär nie Anerkennung bekommen hat und jetzt irgendwie darin seinen Glauben oder seinen Halt gefunden hat. Und das ist einfach ein Beweis dafür, dass wir nicht gut mit den Menschen umgehen, die vielleicht Außenseiter sind und denen wir vielleicht nicht das Gefühl geben, dass sie irgendwo dazugehören zu dieser Gesellschaft.
Ja, das kann man natürlich im Einzelfall immer nicht ausschließen. Es gibt immer Leute, die, obwohl sie alle Chancen haben, sich trotzdem ausgeschlossen fühlen.
Ja.
Aus eigener, weil sie eben so sind. Aber generell kann man dem Problem eigentlich nur begegnen, indem man wirklich, warum gucken wir mal hin, Sozialarbeit, nicht kürzen und irgendwelche.
Es sind sowieso, soziale Einrichtungen sind das Beste, was es gibt, wirklich. Ich hing früher am Haus der Jugend ab, in Stelling, und habe da zum ersten Mal geknutscht und habe zum ersten Mal jemanden kennengelernt. Also so kleine Sachen so, und habe auch mich das erste Mal damit mit verschiedenen Kulturen befasst, mit Leuten, die aus anderen sozialen Ecken kamen, aus anderen Ländern kamen, und da hing man dann zusammen ab im Haus der Jugend Stelling und ähnliche Sachen so, ne?
Ja, und man lernt vor allem mit den anderen Leuten in solchen Einrichtungen auch umzugehen. Also dieses komische, meine Tochter geht jetzt aufs Lyzeum und macht da irgendwie Latein, Französisch, Russisch und 7 andere Fremdsprachen und geht danach in die europäische Diplomatie. Diese Grundhaltung von so Berliner Eltern, aber auch was ansonsten so bei Eltern unserer Generation verbreitet ist, das nützt nichts. Man muss Social Hopping betreiben. Man muss in der Lage sein, mit allen Leuten zu reden, nicht nur mit den Leuten, mit denen man sich gerne umgeben möchte, sondern das ist eben Teil von Leben, auch mit anderen Leuten klarzukommen. Und so entsteht weniger das Gefühl der Ausgeschlossenen.
Und vielleicht auch weniger der Hang, irgendwo hinzugehen, von dem man denkt, es ist ein Halt oder ähnliches, was natürlich einfach ein großer Irrtum ist.
Ich kann mich voll erinnern, wie die angefangen haben, so Ende der 90er Jahre, irgendwelche Leute, die vorher nochmal, also die erstmal waren das die, vor denen man Angst hatte, am Bahnhof Fegesack verprügelt zu werden. Dann wollten die immer irgendwie Hip-Hop-Stars werden. Nachdem das nicht klappte, haben die ihre Gebetsteppiche angefangen auszurollen. Und dann kam der 11. September. Und das hat das alles nochmal ein ganz anderes Licht gerückt. Und das war letztlich, bevor das anfing, war das große Ich bin abgehängt Gefühl bei den Leuten so. Und das ist tatsächlich immer noch so. Ich glaube, und das Einzige, was mir einfällt, nach langer Überlegung, worauf man mal wieder gucken soll, ist Sozialarbeit. Warum nicht mal Sozialer? Ja, und weißt du, ich fand immer total geil, dass Sozialarbeiter, also richtig gute Sozialarbeiter, die wenigsten sind ja irgendwelche weirden Pedos. Und die meisten sind einfach,
Wir müssen Werbung machen, beziehungsweise.
Ach, das gibt's doch nicht. Für was? Für Sozialarbeit?
Für Sozialarbeit. Würde ich ganz gut finden.
Gleich mehr Spiegel-TV-Vorhersage. Und dann müssen wir unbedingt über das Dschungelcamp reden. Ich wollte nur sagen, dass die meisten Sozialarbeiter früher, die ich kennengelernt habe, mein Schlagzeuglehrer, Wolli, voll geil, das waren einfach gute Typen.
Hatten Hämorrhoiden und lange Haare, fand ich aber trotzdem geil. Meine Sozialarbeiter müssen mir erstmal erklären, was Hämorrhoiden sind.
Wirklich? Ja. Oder man hat auf irgendwelchen Jugendfreizeiten zum ersten Mal mit irgendwie anderen Leuten in der Sauna abgehangen und so. Das waren schon viele wichtige Erfahrungen. Und das ist auch so Sozialarbeit. Sozialarbeit, Sozialarbeit.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ich wollte nur sagen, die Magic Power ist da und ich freue mich. Okay?
Freust du dich auch, Jan? Heute geht's los mit Dschungelcamp.
Nee, das ging am Freitag schon los, aber heute können wir mal ein bisschen drüber reden. Lass uns mal kurz die Kandidaten durchgehen. Hast du die alle im Blick oder soll ich
Nein, du musst mir alle, das ist auch so eine Sache. Herzlich willkommen übrigens zurück. Hier ist Sanft und Sorgfältig immer noch. Ihre Sonntags-Nachmittags-Unterhaltungssendung oder Abendsendung oder Nacht oder wann Sie das hören.
Wann auch immer Sie uns hören. Podcast, Montags-Podcast. Wann auch immer Sie uns hören. Dschungelcamp.
Sag mir mal bitte, ich habe mich noch überhaupt nicht vorbereitet.
Und ach so, heute ist das für ganz was Neues.
Und ich meine jetzt auf Dschungelcamp. Ich weiß, dass du so ein Typ bist, der da mit deinen Freunden zusammen, die da auch diese Gag-Autoren, du bist ja mit den allen da in einer Riege, mit Klaas Häufer-Umlauf, mit Joko, mit Micky Beisenherz, mit, wie heißen die nochmal alle da hier?
Wir hängen so
Sonja
ab zusammen. Wir
Kirchberger.
Sind so,
ja.
Sonja Kirchberger? Moment, Intelligenztest. Wer passt nicht in die Reihe? Miki Beisenherz, Joko Winterscheid, Klaas-Häufer Umlauf, Sonja Kirchberger.
Wie ist denn die nochmal, wie heißt denn die nochmal die Olle, die das moderiert?
Sonja Zietlow? Zietlow!
Weißt du was, Sonja Zietlow hat sich 10 Jahre damit durchgekämpft, dass man immer zu über sie gesagt hat, oh, die ist aber intelligent, die ist Pilotin.
Die ist Pilotin. Ja. Wobei jeder Hans Wurst mittlerweile weiß, Piloten müssen nicht unbedingt
aber
intelligent sein.
Aber das war
sein.
Das Ding, die hat nämlich damals auch immer diese Assi-Sendung moderiert, auf Sat.1, das weiß ich noch, diese Sendung ja, mit, ja, heute erfährt mein Mann, dass ich ein Transvestit bin und so eine Folgen, weißt du? Das hat sie moderiert und da hat sie sich immer, im Gegensatz zu, bei Kerner wusste man irgendwann, der wird Werbung für Fleischwurst machen und so, ne? Und Ricky, der mit den Dreads, Ricky, da wusste man auch, das ist auch eine soziale Geste der Bundesrepublik, dass sie den da eingesetzt haben. Und das wusste man bei allen. Aber bei Sonja Zietlow, da dachte man sich immer, ja, was will die? Wer ist denn da? Und die sagt, ja, die ist sehr intelligent. Die hat nämlich eine Pilotenausbildung. Das kam immer wieder.
Wobei, was weiß man, Piloten sind nicht, also das, die Grundeigenschaft von Piloten ist nicht, dass sie intelligent sind, sondern die ficken einfach gern an vielen Orten der Welt, bumsen die sich halt gerne durch die Luxushotels und streiken halt gern für ihre 37.000 Euro im Monat.
Ist die nicht auch mit dem einen zusammen, dem der die Sendung macht, oder gehört ihr den Gagschreiber?
Der andere Autor ist Jens Oliver Haas, ein sehr guter Gagautor, und der schreibt ihr und Daniel Hartwig die Texte.
Aber der Oliver Hasenberg ist auch ein sehr intelligenter, der ist nämlich auch Pilot. Die fliegen nämlich nachts immer zusammen.
Die fliegen gemeinsam durch den rosa Himmel der Liebe wahrscheinlich. So, lassen wir mal kurz Gäste, über die Kontakte. Ja, also es gibt, ich sag jetzt mal nur die wirklich noch in meinem Relevanzbereich sind, der übrigens immer kleiner wird. Mhm. Ich kenne die alle gar nicht mehr. Also erstmal Rolf Scheider.
Den habe ich mal auf den Mund geküsst.
Warum?
Das ist der Jury
von Germany, Rolf Scheider.
Als Schulzkowski habe ich doch mal am roten Teppich dabei, bei diesem, wie heißt denn das nochmal hier, dieser Film, der so gefloppt ist.
Ritz.
Dieser Ritz mit Bulli, der Film.
Ach, Hotel Lamour.
Nee, wo Bulli die Haupt... Ach, egal, wie der Film war. Und da hat Rolf mit mir einen getrunken und hat mich dann auf den Mund geküsst. Und hat so, nicht gemacht. Okay.
Ja, ist aber, ist fand ich jetzt eigentlich erste ganz, ganz gute Performance. Dann Walder Freiwald, der alte Walder Freiwald. Der Preis ist heiß.
Auch guter Typ.
Ja, auch gut. Es kann übrigens sein, dass ist eine Sendungsaufzeichnung. Wenn jetzt in den letzten 24 Stunden jemand rausgeflogen ist, von dem wir nicht wissen, bitte entschuldigt das. Dann Jörg Schlönvogt von GZSZ, den kennt man auch.
Nö.
Ist so einer, der mit jeder mal was hatte. Ich kenne den auf jeden Fall. Da gibt's immer so leichte Liebesgeschichten, der mit irgendeiner Fußballerbraut mal rumgeknutscht hat und dann ist er auf einmal der Neue von der und der. Der hat sich so ein bisschen durch die Soap-Welt gefingert
so
in den letzten Jahren.
Penis so groß wie eine Faxedose oder was?
Ja, oder weiß man nicht genau. Dann okay. Rebecca Simonait-Barum, unvergessen.
Nie gehört.
Aus ihrer Zeit in Lollo Rosso, der ersten Debütsendung von Bastian Pastewka, so eine rothaarige, und dann ging sie irgendwann zur Lindenstraße, aus der großen Simonait-Barum-Zirkusfamilie.
Ach
wo
doch!
Die kennt man doch, oder?
Die hat Walze gespielt. Walze ja, bei der
genau.
Lindenstraße.
Die Walze, genau. Ne? Und ist auch immer noch die Walze im Dschungel, kann man auch mal ehrlich mal dazu sagen. Dann Benjamin Boyce von Caught in the Act.
Wieso ist der beim deutschen Dschungelcamp dabei?
Wir sind ein multikulturelles Land, du Arschloch. Denk doch mal drüber nach.
Holländer im englischen, welcher deutsche Kandidat war denn im englischen Dschungelcamp dabei?
Ja, nee, so muss man das nicht sehen. Wir Deutschen sind einfach showmäßig nicht so gut ausgestattet, weil wir unterhaltungsmäßig keinen Nachwuchs heranziehen. Bei uns wollen sie alle lieber Spiegelkritiker werden und Leute runterschreiben, anstatt sich mal selber hinzustellen, das mal zu versuchen. Deswegen muss man sich immer Holländer einkaufen. Und Benjamin Boyce ist halt einer... Ohne SMS ist gekommen. Magst du vorlesen, Olli, oder willst du das Handy jetzt mal ausmachen vielleicht? Während der Sendung, hm? Sollen wir das Handy gleich mal wegnehmen? Dann kriegst du es nach der Stunde wieder, mein Lieber. So, dann die Tochter von Roberto Blanco. Und die anderen, ach, und Maren Glitzer natürlich. Maren Glitzer, die Buchstabenumdrehfrau von
die lebt vom auch Glücksrad. Noch.
Die ist auch noch da, ja. Und ist, glaube ich, sonst immer im Teleshopping-Bereich. Und dann noch so 3 Blondinen, ein volltätowierter Berlin-Tag- und Nacht-Assi und irgendeine DSDS-Eule. Aber ansonsten nix. Also eigentlich nicht interessant, nicht so interessant dieses Mal, finde ich. Aber ist meine persönliche Meinung.
Das finde ich jetzt
berührt das überhaupt nicht.
Nee, mich berührt nicht und ich finde es auch alles langweilig bis jetzt.
Ich guck's aber jeden aber Abend. Heute Abend auf jeden Fall. Ich wette, Spiegel TV macht Stichwort Audience Flow irgendwas, was im Ansatz mit dem Dschungel zu tun hat.
Ich werde es für jedes Mal machen. Ich werde die ersten 2, 3 Sendungen nicht gucken und dann, wenn sie irgendwann sagen, jetzt geht's richtig ab, dann schalte ich auch mal ein. So ja. Mache ich das immer. Du guckst vom ersten bis zur letzten Sendung, weil du auch Medienaffin bist.
Ja, ich bin,
ne?
Weil ich die Sendung auch gut finde. Und ich muss mal einmal ganz kurz, der Papst hat sich übrigens nochmal geäußert zu Charlie Hebdo. Und zwar mit dem Satz, man darf Religion nicht zum Gespött machen. Und ich meine, meine, der Papst ist unfehlbar, aber letztlich hat er gerade damit auch das Attentat auf 12 Menschen für sich politisch instrumentalisiert. Und man kann mal an dieser Stelle sagen, also der Papst ist wirklich, wenn du sowas machst, dann bist du einfach, auch wenn du Papst bist, dann bist du einfach ein Arsch. Das macht man einfach nicht. So, ist nun mal so. Ja. Fertig aus. Lass dir das mal gesagt sein, lieber Papst, lieber Reformer-Papst, auch wenn du der Reformer-Papst bist zum Anfassen. Aber das macht man einfach nicht. Dass man instrumentalisiert solche Dinge nicht.
Das ist der gute Laune Papst, oder?
Sei der gute Laune Papst und erlaub den zölibatären katholischen Priestern den Zungenkurs mit Gleichgesinnten. Aber hör auf, das zu machen, das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Selbst wenn man eine lustige Mütze aufhat und in Rom einem eine Kirche gehört, dann darf man das nicht machen.
So. Ich kenne so einen Witz, der ist versaut, aber der hängt mit katholischer und evangelischer
Kirche. Mach doch nicht, erzähl doch mal. Man sollte eh alle Religionen ablehnen. Deswegen ist es auch keine Frage von...
Erzähl mal. Also der katholische Pfarrer ruft seinen Kumpel an, den evangelischen Pfarrer, und sagt zu ihm, ey, ich muss übers Wochenende dringend weg. Kannst du herkommen und für mich die Beichte abnehmen? Ich habe nämlich Dienst, ich nehme den Leuten die Beichte ab. Und dann sagt der Evangelische, das haben wir ja gar nicht, Beichte abnehmen. Meint er mal, ist ganz einfach, erkläre ich dir alles. Also kommt der evangelische Pfarrer vorbei und sagt zum katholischen Pfarrer, wie geht das denn? Sagt er, guck mal, hier ist ein Buch. Und da stehen alle Sünden drin, die es auf der Welt gibt. Und dann kommen immer Leute rein, setzen sich dann in den Beichtstuhl, du sitzt auf der anderen Seite, die sehen dich auch gar nicht, und zählen dir ihre Beichten. Und dann guckst du hier nach, was die so gemacht haben, und sagst ihnen dann, was sie machen müssen. So, ne? Und dann sagt er, ach, das ist ja einfach, klar, mache ich das. Also meint der katholische Pfarrer, gut, ich fahre weg in Urlaub und fliegt weg. So, ne? Also übers Wochenende musste er mal kurz für sie den Wellnessurlaub machen. Und dann sitzt er halt im Beichtstuhl, der evangelische Pfarrer, und dann kommt so der Erste rein und sagt so, ja, ich habe mein Kind geschlagen gestern. Vater, vergib mir, ich habe mein Kind geschlagen und ich möchte gerne reingewaschen werden von meinen Sünden. Und dann guckt er so nach in seinem Buch, so Kind geschlagen, und sagt so, ja, hier, bete 3 Rosenkränze, wasch dir 2-mal die Füße, oder ich keine Ahnung, was will ich 2 Rosenkränze, wasch dir 2-mal die Füße, und dann sind dir alle deine Sünden vergangen. Vergeben. Und er so, ach, das ist ja nett, dankeschön, und geht wieder. Als nächstes kommt eine Frau und sagt, ich habe meinen Mann betrogen, ich habe mit dem anderen Mann geschlafen. Und der guckt nach, fremdgehen. Sagt so, hier, bete 5 Rosenkränze, 2 Ave Maria, wasch dir die Füße, die Hände, und dir sind alle deine Sünden vergeben, ne? Als nächstes kommt wieder eine Frau und sagt, ich hatte mit einem fremden Mann Analverkehr. Und dann guckt er so nach Analverkehr und findet nichts im Buch und kriecht so langsam raus aus dem Beichtstuhl und geht so zu den Messdienern hin, die da gerade dabei sind, die Kerzen aufzustellen, und meint so, ey Jungs, was gibt's eigentlich für Analverkehr? Und dann meint die, ja, manchmal ein Mars, manchmal ein Snickers.
Okay. Ja, kann man im Radio nicht bringen, glaube ich. Wurde rausgeschnitten. Aber kann auch sein, dass... Ich meine, letztlich, Olli, du musst dich dafür vom Rundfunkrat der ARD verantworten. Aber so ist es nun mal. Also,
meinst du, der wird rausgeschnitten?
Man kann nicht einen liberalen Mitteleuropäer raushängen lassen und irgendwie auf die Straße gehen für Meinungsfreiheit und zivilisatorische Errungenschaften wie Satire. Und auf der anderen Seite dann, wenn es gegen die eigene Religion geht, irgendwie anfangen zu weinen. Nein, Freunde. Hier wird nicht mit zweierlei Maß gemessen.
Doch, Jan, wir müssen schon wieder Musik machen.
Ja, aber ganz kurz, ne?
Wenn
Leute
Sie
wie wir sind unangenehm, ne? Nervig, aber letztlich auch wichtig. So, mehr dazu gleich.
Wenn Sie sich jetzt wundern, wo der Witz war, dann wurde das geschnitten. Dann sind Sie jetzt auf einmal hier so mitten in der Moderation, dann wurde was geschnitten. Jürgen König, Herrscher über Leben und Tod, hat
sich
wirklich entscheiden.
Glaube ich nicht. Nein, ich glaube, Jürgen weiß schon genau, wie wichtig solche Witze zur Entlastung sind und zur Reinigung unserer Gesellschaft.
War der jetzt schlimm?
Überhaupt nicht. Da steckt eben viel Wahres drin. Unter anderem...
Ein Mars und ein Snickers. So, jetzt ein bisschen Musik. Hit me, baby, one more time.
Genau, für alle katholischen Priester und Messdiener, die ähnlich wie Freude am Gottesdienst haben.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und jetzt nochmal, willkommen nochmal zurück. Letzter Block hier bei uns.
Hey!
Muss man, es ist auch kein Anschlag auf die Pressefreiheit, sondern es ist natürlich eine Sache, die die ganze Zivilisation betrifft. Und die Tatsache, dass dann danach Millionen Leute auf die Straße gegangen sind, dass die Zeitschrift wie Charlie Hebdo, die sonst eine Auflage von 50 oder 100.000 hat, auf einmal 5 Millionen Absatz findet, heißt auch, dass die Gesellschaft das, obwohl sie das unangenehm findet, auf eine Art auch schätzt und wichtig findet, dass es Leute gibt, so Vollidioten wie die zum Beispiel, oder eben letztlich auch auf eine Art uns, die solche Sachen raushauen wie Olli. Das war ein guter Witz, muss man sagen. Geile Punchline. Konnte man zwar schon leicht erwarten nach dem zweiten.
Ja, Mann. Der ist aber nicht mehr der allerneueste.
Ist trotzdem ein guter Gag und muss man auch aushalten. Und man darf natürlich über Religion spotten. Ich finde, man sollte sich da nicht so reinschrauben. Ich finde, man sollte immer im Hinterkopf haben, es gibt Religion und es gibt viele Menschen, die das brauchen und die das gut finden. Und deswegen sollte man, ich sag mal, obwohl es Quatsch ist, natürlich, meiner Meinung nach, generell sich da mit so generellen Geschichten raushalten, weil man wird es eh nicht ändern können. Und ich, ich glaube, das ist so auch das Grundproblem da bei dieser Geschichte gewesen, sich reinzuschrauben und in die Unmöglichkeit vom Islam oder des Katholizismus oder des Evangelismus anzuprangern, ist natürlich, ich sag mal so, das wäre mir ein bisschen zu anstrengend. So und ich finde aber trotzdem, dass dass das wichtig ist, darüber Scherze zu machen. Darf ich eine Sache ganz kurz zitieren, weil ich das ein ganz beeindruckendes
Gleichnis fand. Du kannst alles zitieren, was du willst, mein dicker Engel.
Tim Wolf, der Chefredakteur der Titanic, hat nach dem Charlie Hebdo-Anschlag, wobei man
muss sagen, super Interview gegeben. Super Interview in der Tagesthemen.
Interview, aber vor allen Dingen ein tolles Editorial geschrieben für die Internetseite der Titanic und da den sehr weisen Satz gesagt: Religion ist Wahnsinn im Kleid der Rationalität und Satire ist Rationalität im Kleid des Wahnsinns. Und deswegen haben die beiden von vornherein eigentlich nicht viel gemeinsam und stehen sich gegenüber an verschiedenen Seiten.
Ist aber jetzt schon wieder zu intellektuell für die Leute, die es eigentlich betrifft, die sich jetzt darüber schon wieder echauffieren, dass man einen Witz macht oder so wahrscheinlich.
Genau, aber man kann doch nicht wirklich immer auf den allerletzten Rücksicht nehmen. Da muss man so ein kleines bisschen auch als Lügenpresse, zwangsfinanzierter Staatsrundfunk, muss man aber so ein kleines bisschen im Kopf behalten, dass nicht alle Leute diese Sendung hören müssen. Die können ja gerne umschalten und dann, keine Ahnung, zu Super RTL oder sowas oder zu RTL 2 im Frauentausch. Oder einfach andere Sachen im Internet machen, zum Beispiel sich mit Gleichgesinnten verabreden für kommenden Montag, also morgen in Dresden. Letzte Woche 25.000 Vollidioten, es wird immer mehr und hoffentlich morgen dann 30.000. Ich drücke ganz fest die Daumen vor allem Dresden, eine Stadt mit 500.000, dass sie es nicht hinbekommen, eine anständige Gegendemonstration mit wenigstens gleich vielen Leuten auf die Beine zu stellen.
Ja, und was aber auch noch schön ist, ist, dass dann sind mal alle Vollidioten auf einem Haufen. Ne? Dann soll ich die 30.000 machen. Dann haben die sich mal gefunden und es gibt bestimmt irgendwo, weiß ich nicht, im Osten vielleicht auch noch einen kleinen Platz, wo die dann alle zusammen hier bauwagenmäßig wohnen können und sich ihre neue schöne Welt aufbauen können. Keine Ahnung, vielleicht ist ja noch irgendwas
machbar. Würde mich freuen. Würde ich mir wünschen, Olli, würde ich mir wirklich wünschen.
Ja, wir kommen schon wieder fast zum Ende unserer Sendung. Wir waren launisch heute. Wir sind natürlich auch irgendwie die letzten, es ist wirklich so, ne? Es hat einen wirklich mehr mitgenommen, dieser Anschlag. Wir wollten eigentlich nicht drüber reden, aber es hat mich auch wirklich die ganzen Tage beschäftigt und ich habe extra nicht auf meiner Seite Je suis Charlie oder sowas hingeschrieben.
Habe ich auch nicht gemacht.
Weil ich einfach ich weiß, dass man ein Statement zeigen muss oder sonst was. Ich habe eine kleine Sache im Text geschrieben, aber nichtsdestotrotz ist das so eine Sache, die einen lange einfach beschäftigt und ich finde auch so ein kleines Statement mal setzen, reicht da nicht aus, sondern es wird wirklich Zeit, dass man sich gesellschaftlich damit auseinandersetzt, beziehungsweise das nicht nur als kurzen Anschlag mal sieht, sondern mal sieht, was es da für Veränderungen geben kann. Ich kriege hier eine SMS nach der anderen, während ich gerade versuche, hier ein Pamphlet für die Menschheit zu halten.
Du, ja, und vor allen Dingen, dass man vor allem sich darüber im Klaren ist, was das eigentlich bedeutet in unserer Zivilisation, was für eine Errungenschaft das ist, dass es sowas gibt wie in Deutschland die Titanic, dass es sowas gibt wie in Frankreich Charlie Hebdo und andere, natürlich auch in Deutschland Eulenspiegel. Letztlich auch Internet.
Gibt es Eulenspiegel noch?
Gibt es noch, ja, ist aber hat eher sich ein bisschen disqualifiziert im Anschluss an diese oder im Nachgang an diesen Anschlag. Aber ich finde, das ist.
Warum? Was haben die gemacht?
Ja, einfach, da will ich jetzt nicht drüber reden, unqualifizierte, nicht so richtig sensible und geschmackvolle. Immer das große Problem vom Eulenspiegel, nie so richtig zielgenau, im Gegensatz zur neuen Frankfurter Schule und der Titanic, die immer wirklich astrein arbeiten und große Vorbilder sind natürlich auch für uns. Also für mich zumindest. Und aber ich weiß nicht, das ist letztlich natürlich auch ein Zeichen und ein Symptom oder ein Symbol unserer Zivilisation, unserer Freiheit, die wir dann doch haben, dass man sowas machen kann und zwar ungestraft, ohne ausgepeitscht zu werden mit 1000 Peitschenschlägen über 20 Wochen. Solche Sachen
machen zu dürfen. Außer wenn man das gerne mag.
Ja, außer wenn man das gerne mag und dann aber auch nicht so, wie das in anderen Teilen dieser Welt zurzeit praktiziert wird. Und eine schöne Erkenntnis war auch, dass Europa, nachdem ja jahrelang geglaubt wurde, dass man eventuell noch über den Bosporus rüberreicht, im Nachgang nach Charlie Hebdo, wenn man dann anfängt, Karikaturen wie diese zu verbieten, und zwar staatlich, dass Europa dann offensichtlich doch kurz vor Istanbul aufhört und man das eventuell gut sein lassen könnte mit der Erweiterung unseres europäischen Werteraumes da unten runter. Fand ich eigentlich auch ganz spannend. Also, dass die Regierung Erdogan anfängt, Zeitungen einzukassieren oder staatsanwaltlich ermittelt, wenn man solche Karikaturen abdruckt.
Das war krass, ja.
Ich sag mal so, das ist schon interessant. Letztlich auch nicht viel besser als die Amerikaner, die es einfach direkt wegpixeln aus Angst vor irgendwas. So viel zum Thema Meinungsfreiheit. Naja, ja, es ist natürlich ein Ding, man darf sich nicht abschrecken lassen. Es ist letztlich eine Sache von Sozialarbeit, die jetzt anfangen muss, mehr Geld zu bekommen. Und vor allen Dingen, dass die Bundeskanzlerin, zum allerersten Mal habe ich das Gefühl, dass man im Bundestag sich mit einer Sache beschäftigt, die mich wirklich ernsthaft betrifft und die mein Berufsstand wurde jetzt sehr flächendeckend geschützt. Das fand ich ganz beruhigend und irgendwie auch dann habe ich so einen leichten Funken Liebe entdeckt zu
Angela Merkel.
Ich meine, zu der Tatsache, dass wir in Mitteleuropa wohnen und dass es uns ganz schön gut geht, dass wir sowas dürfen. Und
natürlich geht es uns gut. Ist. Aber du musst dir auch keine Sorgen machen, generell, weil du hast einen starken Kumpel an deiner Seite. Ne? Das, was du im Kopf hast, das habe ich in den Armen, weißt du? Und notfalls klatschen wir sie um, wenn sie uns irgendwie doof kommen und so. Ne? Um das mal ganz kurz wieder ein bisschen ganz kurz aus dieser ernsten Nummer rauszukommen, weil wir müssen jetzt langsam unsere Sendung beenden, Jan. Ja.
Das war sanft und sorgfältig.
Und eine Sache muss man noch sagen, ich fand das sehr schön, was du gerade gesagt hast. Und was man noch letztendlich vielleicht sagen kann, ist, haben Sie keine Angst, Ihre Meinung zu sagen.
Genau. Und es sei denn, Sie wollen es morgen in Dresden tun und Ihre Meinung besteht hauptsächlich darin, sich über Leute, denen es nicht so richtig gut geht, zu erheben. Wir sind ein Land, was letztlich nur deswegen funktioniert, weil wir zum Drittel aus Flüchtlingen bestehen. Ja, genau, die Mutti, die früher aus Königsberg übers zugefrorene Haff rübergelaufen ist, war letztlich eine Flüchtlingsmutti. Und wir sind letztlich alle Flüchtlingskinder. Ich bin zumindest, ich glaube, zum zwei Drittel Flüchtling. Und trotzdem Deutscher. Hey, Freunde, so ist es nun mal.
Hey, mein deutscher Flüchtlingsfreund.
Ja, so ist es immer. Ja. Ja, man kann das eigentlich. Und übrigens, als Warnung an Dresden, sag ich mal, es gibt Städte, ehemals deutsche Städte, von denen nichts weiter geblieben ist als ein Hackfleisch-Klopse-Gericht. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann ist das Einzige, was eines Tages von euch bleibt, nur noch der Dresdner Stollen. Dann seid ihr eines Tages Teil von Tschechien und tschüss, heißt es dann. Ihr seid nicht die erste Stadt in Deutschland, die einfach in einem anderen Land abgegeben wurde. Tschüss! Adieu Dresden, dann kümmert euch, können Sie die Tschechen mit Dresden rumärgern. Ist einfach so.
Ich fand Dresden nie so richtig dolle. Alle immer hier mit der Frauenkirche. Und so. Also ich finde jetzt, also wenn Dresden, ich fand das nie so, architektonisch war das für mich immer so mittel. Also da finde ich andere Sachen geiler so im Osten.
Ja, ganz schön alt, ne? Dass sie sich nicht mal neue Gebäude dahinstellen, sondern so alte wieder haben wollen.
Zum Beispiel, als ich damals so vor 7 Jahren was hatte mit der Cheyenne, die hat in einer neumodischen Wohnung gewohnt und da war alles mit Wischtechnik zum Beispiel von innen. Das fand ich schöner als die Frauenkirche. Die hatte
Toskana Wischtechnik,
wirklich. Und dann haben wir zusammen rumgemacht und Scorpions lief im Hintergrund.
Übrigens, der Lebensretter aus dem jüdischen Supermarkt ist Franzose geworden, weil er jetzt ein paar Leuten das Leben gerettet hat. Der Asylantrag oder der Staatsbürgerschaftsantrag lag monatelang im Amt rum, aber das war so schön zu wissen, dass wenn sie
so schnell kann das gehen. Retten Sie schnell Leben.
Wenn sie unter Lebensgefahr mit einem kleinen Schiffkutter mit anderen 3000 anderen Leuten aus Mali über das Mittelmeer unter Lebensgefahr rüberfahren, sich in Frankreich festbeißen, jahrzehntelang arbeiten, ihre Familie nur unter illegalen Bedingungen zur Schule gehen können und so. Das einzige, was sie machen müssen, um Staatsbürger zu werden in Europa, ist ein paar Franzosen das Leben zu retten. Das ist doch schön, da weiß man, woran man ist. Willkommen in
Europa. Und ich rette jetzt dir mal das Leben, lieber Jan.
Ja, danke schön.
Weil wir sind nämlich am Ende unserer Sendung. Nächste Sendung lässt mich auch mal wieder ein bisschen sprechen. Ne?
Ich bin so
drauf. Aber
du hast gesagt, du bist so schlecht drauf und ich habe so viel Cola getrunken.
Weißt du was? Und ich liebe dich dafür, dass du mir auch mal, entkräftest. Wenn man jemanden die Arbeit abnehmen will, das nennt dann
Lasten.
Entlasten und du entmystifizierst mich, entlastest mich und gleich entlastest du mich auch noch. Da freue ich mich besonders drauf. Das war sanft und sorgfältig heute mit Jan Böhmermann und meiner Wenigkeit Olli Schulz. Es ist uns eine große Freude, dass wir diese Sendung machen dürfen, wo wir sagen dürfen, was wir wollen, wo wir all den Quatsch machen dürfen, den wir wollen. Wir hoffen, dass wir nächstes Wochenende wieder gut drauf sind und sie so richtiges Gag-Feuerwerk einwickeln können. Bis dann fühlen sie sich erstmal in unsere alten Füße eingewickelt. Das war sanft und sorgfältig. Heute am Sonntag. Tschüss, machen Sie es gut.
Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.